Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen hier wieder beim Sternentor mit mir. Ich bin Clemens.
Und Herr Thomas ist auch dabei.
Ja, zuallererst kann man doch, denke ich, auf das Feedback eingehen. Da haben wir das meiste, würde ich sagen, auf Twitter bekommen. Da muss ich mal hier in das neue Dokument reingehen.
Ja, Twitter eignet sich für Podcaster auch irgendwie hervorragend. Also ich habe gestern Abend auch noch ein bisschen Diskussionen verfolgt. Es ging mehr so um das Thema, um die aktuelle Politik oder so und dass bei Facebook sich so viele, viele Trolle, die dann einfach mal zweckentfremdet irgendwas drunter schreiben und sind entleert. Bei Twitter passiert sowas ja eher weniger.
Habe ich auch schon gemerkt, dass es auf Twitter, also was ich jetzt so kenne von den paar Wochen, Monaten Zugehörigkeit, intelligenter zugeht. Mir ist vor Schreck gerade das Handy runtergefallen. Aber es ist alles wieder okay. Okay, ich habe hier Hülle drum und Panzertape, hätte ich was gesagt, Panzerglas drauf.
Ja, das vor allen Dingen ist das lustig, ne? Also von wegen, die Leute wollen irgendwie angeblich nicht gechippt und getrackt und sonst was werden, sind dann aber bei Facebook massiv unterwegs, wo ich mir dann denke, kannst du doch genau, direkt deine Daten alle weggeben.
Also. Ja, finde ich auch etwas zwiespältig, besonders auch jetzt Berlin, die Demonstration irgendwie, ja, man darf nichts mehr sagen, aber ist da mit 30.000 Leuten oder so und demonstriert halt ganz normal. Also nicht normal, aber das sind immer die Leute, die sagen, ich kann nicht demonstrieren, aber stehen dann da und können demonstrieren. Ich finde, gerade heutzutage hat man im Mitteilungsbereich Kommunikation so viele Möglichkeiten wie noch nie. Nur man muss dann auch damit leben, dass man dann Antworten kriegt, dass nicht alle diese Meinung teilen, oder? Also finde ich jedenfalls.
Das stimmt. Ja, so, ich habe gestern noch irgendwie eine Umfrage gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine repräsentative war, aber da stand dann drin, 91% der Deutschen hätten für so einen Spukes auch gar kein Verständnis. Hm. Nee, aber Twitter scheint schon das Mittel der Wahl zu sein. Also Facebook, man sagt ja immer heutzutage auch, dass Facebook irgendwie ausstirbt, weil es heutzutage so viele andere Sachen gibt wie Snapchat und was nicht noch alles, ne? Ja, okay, Snapchat selber benutze ich jetzt nicht, aber es gibt auch Podcasts, die stellenweise wirklich nur auf Instagram vertreten sind. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Also wie heißt er denn gleich? Also es gibt einen Knight Rider Podcast, der Knight Rider Podcast, die sind auf nur auf Instagram, also gar nicht bei Twitter. Das kann ich nicht so nachvollziehen, aber okay, ne? Also ich höre es trotzdem.
Ja gut, kann ja sein, wenn das funktioniert. Also wir sind ja breit aufgestellt, um da möglich alle anzusprechen, weil nicht jeder ist auf Twitter. Ich meine, ich bin eigentlich auch nur auf Twitter, weil viele immer gedacht haben, hey, wie sie kann eine Person zwei Podcasts haben, dass das nicht verwechselt wird. Und dadurch habe ich jetzt auch einen privaten Account gemacht. Aber jetzt bist du ja mit an Bord. Also ich fühle mich auf Twitter auch, muss ich sagen, wohler als auf Facebook.
Also bei Facebook mache ich auch wenig. Also es gibt viele Leute, die ich halt von früher noch kenne oder so, wenn man was von denen braucht, wo ich nicht die Nummer habe. Ne? Die sind bei Facebook einfach vertreten. Die findest du meistens auch über Namen. Das ist ja bei Twitter nicht unbedingt so. Ne? Also da musst du schon irgendwie Glück haben oder eine Veranstaltungs-Account haben, wo die Leute den allen geliked haben und dann man halt vom Foto her oder sowas drüber kommt. Aber
dazu nutze ich Facebook auch meistens so, wenn irgendeine Veranstaltung ist, dass ich dann weiß, hier in 2 Tagen ist das und das.
Genau,
so.
Die Integration also in den Kalender ist super.
Genau.
Das ist wirklich
Reminder, ja.
Das ist wirklich das klasse. Ist gut. Ja, aber ja. Wir waren beim Thema Feedback.
Genau, wir schweifen schon wieder ab. Also willkommen beim Abschweif-Podcast eures Vertrauens.
Mal, diesmal haben wir auch nur 4 Minuten gebraucht. Na, noch nicht mal. Wir sind ja jetzt schon bei 4 Minuten. 3 Minuten gebraucht.
Kein Problem. Ja, aber ich denke, man kann ja auch mal ein bisschen so erzählen. Das ist ja. Legitim. Ja, genau. Auf Twitter schrieb uns nämlich Lord Retro Deich, also auf Twitter dann @Ostries Jung. Ja, erste Folge angehört und ich muss sagen, meine Ohren haben angebissen. Ich bleib dabei. Freue mich schon auf die nächste Folge. Und dann, ja, die ist ja schon in ein paar Tagen da und die könne er dann gemütlich bei sich in den Tag einbauen. Sehr schön. Und ich habe ihn dann auch gefolgt und das freute ihn auch. Und er hat dann wohl auch die Folge gehört, wo wir dann auf einmal zu zweit waren. Meint auch, ja, das hört sich super an. Das Trivia müsst ihr unbedingt beibehalten. Auch sehr interessant. Euren Folgenrhythmus, der gefällt mir auch. Er bezog sich dann auch auf die Folge, dass er die Frage leider nicht beantworten konnte, welcher Planet sich hinter dem Code verbirgt oder eben andersherum. Da hatten wir ja drüber gesprochen, dass im Stargate-Wiki dann der Planet benannt wurde, auf dem die da gerade waren. Aber kann eigentlich auch ein anderer sein. Aber da besteht also noch Unklarheit. Ja, wer weiß, man kann ja auch nicht alles wissen, ne?
Ja, mit ihm hatte ich auch noch ein bisschen geschrieben. Das war der ostfriesische Mann. Richtig. mit der bekannten Freundlichkeit, der mir dann einen Tee mit so Rum eingetrichtert hat.
Ja, ist doch eine nette Begrüßung, oder? Also kann man doch so machen. Ja. Genau, dann hatten wir noch, genau, Technikquatsch, der schrieb, oh, ein Stargate-Podcast, die beste Sci-Fi-Serie aller Zeiten. Da werde ich mal die Woche reinhören und da kannst du ja vielleicht noch etwas zu ihm sagen.
Genau, der Matt Revolver, also das ist sein Handle bei Twitter, das ist der Macher vom Technikquatsch, hatte uns dann auch angeschrieben, ob wir nicht mal Lust hätten, dann über die Stargate-Spiele zu sprechen. Da gibt's ja durchaus ein paar, ne, auch ein paar Eingestellte, es gab sogar ein MMO und ja, da klären wir im Moment die Feinheiten dazu, wann wir das machen, wie wir das machen, in welchem Format genau, ne, also was besprechen wir. Ja, da könnt ihr euch auch schon drauf freuen.
Da muss ich mich auch noch informieren, weil ich da nicht alles kenne, aber ich denke, YouTube ist da auch eine Quelle meines Vertrauens dafür.
Ja, er hatte ja in das Dokument hatte er einige Links ja. reingemacht, weil ich habe auch kein einziges von diesen Spielen gespielt. Also es gibt noch ein paar mehr, hatte ich ja, gesehen. Ja. Irgendwie im iOS Store gibt es auch noch irgendwie so eine Art Trivial Pursuit mit Stargate-Fragen wohl.
Das klingt schwierig.
Das war aber auch nicht mehr verfügbar. Also, wobei, war das verfügbar? Also, irgendwas hatte ich gesehen.
Ja, vielleicht ist rausgeflogen. Ja. Passiert ja.
Das
ja,
kann
ja.
sein. Also ich glaube, das Trivia gibt's noch. Es gab noch irgendein anderes iOS-Game, über das wir geschrieben hatten. Das gibt's aber auch mittlerweile nicht mehr. Warte, ich schau mal gerade in die Liste. Stargate Unleashed, genau. Er hatte das in seiner Liste auch drin, aber im iOS-Store gibt's das schon nicht mehr. Und dieses Trivia gibt's immer noch.
Kann man sich da ja angucken, was man zu findet. Dann der Seth Brundle schrieb noch, ja, ich habe in den letzten Tagen hier so viele coole Podcast-Accounts gefunden, erwähnte dabei halt Buckheads.de, Panel Discovery, Track am Dienstag und unseren Podcast und den Akte X-Cast. Ich weiß nur nicht, wann ich euch alle hören soll, aber danke, dass ihr das macht, was ihr macht. Auch sehr nett, fand ich.
Ja, den Eintrag hatte ich auch gesehen, ja.
Wir hatten noch was von Scuggy, also @Scuggy3, der schrieb, ja, ich weiß nicht, ob es die Uhrzeit oder was anderes war, aber zu Anfang hatte ich das Gefühl, dass die Aussprache komisch war, in Klammern Dialekt. Aber wenn man sich reingehört hat, kann man es gut hören. Die Witze, wie zum Beispiel das siebte Zeichen, sind schön nerdig. Und ja, die Frage nach Teal'c ist interessant. Teal bedeutet doch Petrol, blau-grün. Schöne Folge. Ihr findet euren Groove. Im ersten Teil hat er da wohl auf mich Bezug genommen, denn da war ich ja noch allein unterwegs. Aber ich hatte das ja dann auch erwähnt, dass ich aus Thüringen komme und in Hessen wohne. Da kann ich jetzt nicht immer so Hochdeutsch reden, aber ja, das gehört halt zur Persönlichkeit dazu, ne? Das ist einfach so, kann man nicht ablegen. Also ich versuche es, aber ja, verzeih mir, wenn man dann auch mal ein, zwei Sachen nicht so versteht, ja.
Ist ja auch nicht schlimm, ne? Also von wegen, man versteht die Leute ja, also wenn du wirklich jetzt irgendwie ganz tief was, ich was so sächseln will, sächseln ist ganz, ganz besonders sexy. Hm. Ja. Aber das geht, ne? Machen die Kollegen von Chevron dann ja auch, die kommen ja auch alle aus dem Saarland und sagten auch, sie geben sich Mühe, dass sie dann Hochdeutsch reden, wobei ich schon gefrotzt habe, sie könnten es ja dann alternativ auf Spanisch wegen Tor der Zeit machen, aber da sind sie doch dann nicht drauf eingegangen.
Ja, da hatte ich mir ja auch jetzt die erste reguläre Folge angehört und ich fand das vom Dialekt oder so völlig okay. Ich finde, es macht ja auch einen Charme aus, wenn wir hier jetzt alle lehrermäßig so ganz normal immer reden. Da, ich glaube, dann schlafen noch mehr ein. Das muss ja auch lebendig sein und lebt ja auch von den Persönlichkeiten, die den Podcast machen, finde ich.
Ja, wobei, da muss ich natürlich mit dir schimpfen. Ne? Also von wegen, ich war ja mit dem Chevron-Ten dran mit der Korrektur. Sie hatten im aktuellen Podcast erwähnt, dass das da ein Hattack drin wäre. Und dann wurde aber auch direkt korrigiert, nee, das wäre kein Hattack. Sie ständen ja unter Beobachtung von uns. Haben wir dann angefangen, uns spaßeshalber ein bisschen zu dissen. Und du kamst dann, nee, nicht falsch verstehen, hast uns total den Wind aus den Segeln genommen.
Ja, sorry, aber wer weiß, welche Hörer wie was verstehen, sonst rollt hier ein Podcast-Krieg auf uns zu. Und ja, ich habe nur einen Replikator hier, hatte ich auf Twitter geschrieben. Ich weiß nicht, ob der dafür ausreicht. Deshalb alles wieder okay.
Ja, ist eine große, große, große Podcast-Familie.
Richtig. Ja, genau. Auf Facebook schrieb uns Yvonne Banaski Fotografie. Ein Stargate-Podcast, da höre ich doch glatt mal rein. Ist gespannt auf uns. Und Micha Fuchs schrieb, ja, ihr hört euch top zusammen an. Das fand ich sehr schön, denn da habe ich nochmal auf den geklickt. Ich dachte, ja, okay, vielleicht hat er auch so einen Hintergrund und der ist wohl auch so audiotechnisch oder war im Radio- oder Moderatorenbereich unterwegs. Also wenn der das sagt, dann kann das ja eigentlich nur stimmen, oder?
Ja, apropos und, audiotechnisch, ja, muss ich kurz reingrätschen. Das hatten wir beim letzten Mal gar noch nicht erzählt. Wir kriegen ein neues Jingle, also ein neues Intro. Ein Bekannter von mir, der ist seines Zeichens Musiker, ist der The Snatcher bei Twitter, den gibt es auch bei Facebook. Der macht uns ein neues Jingle. Ich werde mich die Tage mal mit ihm zusammensetzen. Er hat jetzt die Tage Urlaub und sagt das auf dem Weg, er kommt da jetzt nicht so ganz parat.
Ja.
Aber ich werde mich mal mit ihm zusammensetzen. Vielleicht skypen wir dann auch einfach eine Runde zeitgleich, Clemens, genau, dass man das mal irgendwie durch den Äther schickt, ja, und sich dann irgendwie mal zusammenhockt. Ja, wir bekommen auf jeden Fall von einem Profi ein neues Jingle-Intro.
Dann müsst ihr nicht mit meinem zusammengekloppten,
ja, ich glaub, vorlieb nehmen. War das in der letzten Folge? Irgendjemand sagte, das klänge jetzt nicht so dolle oder sowas. Ich glaube, das war Feedback zur letzten Folge. Wobei, nee, hattest du mir das
sowas. Mit dem Klang nicht so doll, das bezog dich dann auf meine Stimme und den Dialekt, genau, das war das.
Ja. Nee, das wusste ich. Ich dachte, ich hätte aber irgendwo gelesen, dass irgendjemand sich beschwert hätte, also dass das Intro nicht so doll wäre.
Auch gut möglich. Aber ich habe es leider nicht gelesen. Vielleicht, also manchmal rutschen mir da auch Sachen durch, weil das so viel Verschiedenes ist und auch an den Kanälen, da kann ich nicht immer alles im Blick behalten.
Ne? Ja, aber ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben. Möglich. Ich dachte, das hättest du mir sogar erzählt, aber wie gesagt, irgendwo
kann es. Es kann auch sein, ja. Naja, wir arbeiten dran. Also ich bin da auch in so einer Stargate-Fanclub-Gruppe da, ja, im Facebook, und da schrieb auch der Ben Höchsti, ja, also zu der Folge jetzt, die wir letztens besprochen haben, das ist die schlechteste Stargate-Folge ever, für mich jedenfalls. Fand ich auch sehr gut. Und Sven Krämer schrieb noch, ja, es gibt bessere Folgen, aber wahrscheinlich wollte man damals schauen, wie das ankommt. Aber ich finde den Gesichtsausdruck von Sam einfach toll. Bezog sich da, glaube ich, auf das Bild, wie sie da eingekleidet wurde. Ja, das zu dem Feedback. Dann noch, ja, Dankeschön für die Erwähnung. Hatte ich, glaube ich, noch nicht gesagt. An den Akte X-Cast und natürlich auch an, ja, Jules Vernes Erben. Also hört da auch gerne in diese beiden Podcasts rein. Sehr sympathisch. Kann ich nur sagen, ja, vielen Dank für die Erwähnung unseres Podcasts.
Kann ich auch beides nur empfehlen. Höre ich beides immer regelmäßig. Sind momentan, glaube ich, auch in Sommerpause, der Akte X-Cast. Also da müsst ihr ein bisschen warten.
Aber komm bald wieder. Und ich denke, an Podcast, da mangelt's nicht. Aber trotzdem merkt man schon, da fehlt so die Routine, wenn ich da gucke, na, jetzt hätte ich Akte X-Cast gehört, ist nicht da. Nein, aber die Pause braucht man ja auch mal, ist doch alles okay.
Ja, ist ja auch in Ordnung. Ne? Es gibt ja auch Leute, die sowas dann vorproduzieren oder sowas, aber das artet ja auch in Stress aus. Meistens ist es ja nicht nur der einzige Podcast, den man hat oder so, wenn man dann wirklich für eine Sommerpause, die, was ich weiß, 4-5 Wochen dauert und man alle 2 Wochen oder jede Woche was macht und dann, weiß ich was, dann muss er dann 2-4-5 Podcasts vorproduzieren.
Also man muss sehen, wie es passt zeitlich. Ne? Manchmal kann man vielleicht 1-2 Sachen schon aufnehmen. Manchmal geht es organisatorisch nicht, aber das ist ja auch alles ein Hobby von uns allen, denke ich, und da darf man da, glaube ich, auch nicht böse sein als Hörer, wenn es mal nicht klappt.
Ja, Hobby, das kann aber ein gut bezahltes Hobby sein. Also ich habe jetzt diverse Podcasts in meinem RSS-Feed drin oder so. Da gibt es ja durchaus viele Leute, die heutzutage auf Patreon setzen und was da stellenweise für Beträge bei rumkommen. Also das ist schon, da kannst du fast schon von leben. Also ich denke da gerade so an den Stay Forever Podcast. Das ist schon nicht schlecht.
Ja, ich glaube, wir können so langsam unauffällig zur heutigen Folge kommen. Ja, geschrieben hat sie uns Jonathan Glasner und ja, in der Regie für uns heute und für euch natürlich auch William Gathery. Spreche ich das denn richtig aus ungefähr? Gathery?
Ja, hätte ich auch so ausgesprochen, ja.
Weil mit so Namen habe ich echt manchmal Schwierigkeiten, weil da kann man auch, finde ich, sich sehr schön ins Fettnäpfchen stampfen, ne? Aber naja. Ja, den Namen könnte man vielleicht schon mal gehört haben. Er war bei MacGyver bei so 19 Folgen ungefähr Director of Photography, hat er auch gemacht und auch dabei Folgen Regie geführt. The Sentinel, wer das noch kennt, hat er auch Regie geführt und wird uns noch 11 weitere SG1-Folgen dann, ja, abdrehen.
Ah, jetzt sehe ich es. Gareth.
Das ist G-E-R-E-G-H. Ja, sieht schwierig auszusprechen aus. Ja.
Sollte. Genau. Wobei du ja nicht unbedingt den Hintergrund der Leute kennst. Also manche Namen würdest du dann vielleicht, weil es eine englische Serie ist, halt auch auf Englisch aussprechen und dann kommen die aus einem ganz anderen Kulturkreis. Also man kann sich meistens viel und oft in die Nesseln setzen, aber das ist natürlich keine Absicht und nicht despektierlich gemeint.
Nee, nein, das wird auch uns bestimmt mal passieren, aber wir haben ja die Hörerinnen und Hörer, die können uns ja gerne korrigieren. Ja, Im Original heißt die Folge The Broca Divide. Also der Titel nimmt Bezug auf diese Broca-Skala.
Also die Broca-Skala ist natürlich davon abgeleitet, es gibt im Gehirn das Broca-Areal, das Broca-Zentrum.
Richtig, ja.
Die Brocasche Sprachregion ist eine Region der Großhirnhinde, wird als Hauptkomponente des Sprachzentrums angesehen.
Ja, die Folge lief in den USA am Freitag, den 15.08.97 auf Showtime und zu uns rüber kam sie dann natürlich auf RTL 2 am 27.01.99 als Die Seuche, wieder mal ein sehr subtiler Titel.
Da ist natürlich dann auch Foreshadowing auf die Folge, weil The Broca Divide, was soll das? Also ich finde den Titel auch merkwürdig. Also selbst wenn es um das, es geht ja eigentlich nicht nur um das Sprachzentrum. Ne? Und vor allen Dingen, es wird ja auch
eigentlich nicht untergeordnet.
Genau, es wird ja auch nicht.
Es geht eigentlich, Ja, ich finde auch, es geht ja, um jetzt vorzugreifen, aber wir nehmen an, ihr kennt die Folge eher auch um, ja, wie steckt man sich an, um das Verhalten, also nicht nur aufs Sprechen, ums Verhalten allgemein, ja.
Ja, und es ist ja auch durchaus physisch, also die Leute verändern sich ja auch optisch durchaus.
Genau.
Aber dazu kommen wir gleich.
Wir sind nämlich im Stargate-Kontrollraum. Da sitzen die SG-Teams 1 und 3, sitzen da an diesem Konferenztisch, ja, tragen auch schon ihre Air Force-Uniform und SG-3 hat eben Marineuniform, also sind dann noch die härteren Jungs vielleicht oder
ja, halt Marines, die schnelle Eingreiftruppe.
Gelten ja da eher als noch besser ausgestattete und ausgebildete Spezialisten und ja, der Hammond meint auch gleich, ja, nachdem hier alle Flüchtlinge von uns befragt wurden, die sie da aus Schulag mitgebracht hatten, identifizierten 10 von ihnen die letzten 4 Symbole, mit denen die Gua'uld Schulag durch das Stargate verließen.
Das,
also, ja, merkwürdig, oder?
Ja, ja, genau, weil es waren es waren zwar ein paar Leute anwesend, aber nein, das wäre nicht möglich gewesen. Die hatten sich nämlich alle versteckt. Also Jack oder T'Challa hätten das.
Jack war im nächsten, glaube ich, ne?
Genau, aber man kann, ne, die kamen zu spät. Also wenn hätten Jack oder T'Challa das gesehen. Also gerade wenn es um die letzten 4 ging. Also sie kamen ja erst nach, aber die Flüchtlinge haben sich alle versteckt. Also ich glaube, da stand auch in der Trivia, das kann so nicht passiert sein.
Nee, das kann so nicht passiert sein. Und vor allen Dingen hatten wir, glaube ich, auch in der Folge, auf die jetzt hier Bezug genommen hat, war es auch so, dass irgendwer fragte, ich weiß nicht, vielleicht war es Daniel, den Jack, ja, hast du hier die Symbole gesehen? Und er schüttelt den Kopf. Warum man jetzt hier diesen Fehler nochmal richtig frontal von in diese Folge so packt, ist mir eigentlich jetzt nicht, verstehe ich nicht ganz.
Vor allen Dingen wundert mich eh, dass sie jetzt irgendwie auf der Suche nach diesen Leuten sind. Also, weiß ich was, man hat ein Wespennest entdeckt oder so, die Wespen sind ausgeflogen, dann stochere ich doch nicht jetzt in allen anderen Ecken und Kanten rum, nur um diese Wespen wieder aufzuscheuchen. Also, kann froh sein, dass sie weg sind und fertig.
Interessant, dass eigentlich diese Folge hier gleich mit so einem Fehler, dass wir damit gleich einsteigen, aber ja, passiert halt.
So ein Sender hat ja auch gegebenenfalls, so ein Publisher hat ja auch Einfluss auf die Storys, ne? Also wenn die dann sagen, oh, wir wollen jetzt eher in die Richtung, verfolgt die mal, dann muss man es natürlich auch entsprechend schreiben.
Ja, die unterhalten sich eben hier, dass sie da wohl die letzten Symbole gefunden haben und ja, die haben da eben einen Planeten jetzt wohl gefunden, der zu diesen Symbolen passt. Und da möchten die jetzt hin. Und der Planet heißt P3X797. Daniel meinte auch, also er sieht es, glaube ich, wie ich, wäre das nicht einfacher, hier dem Planeten einen Namen zu geben. Aber Carter, nee, die Kennung beruht auf einem binären Code, den der Computer benutzt. Ja, aber ich kann es doch trotzdem umbenennen, damit ich weiß, wovon ich rede. Ja,
das nennt sich Rufzeichen.
Wenn ich jetzt O'Neill wäre und Hammond meint, ja, hier, damals auf PX57349, da würde ich sagen, das ist einfach nur eine Zahl. War ich da wirklich? Also,
Vor allem auch sehr lustig, weil sagt ja von wegen, es beruht auf einem binären Code. Ein binärer Code wäre 10110110 oder sowas.
Und da gab es doch auch so eine Star Trek-Folge, TNG war es, glaube ich, diese mit diesen großen Hirnen, die Enterprise reinigen oder reparieren. Und die haben binären, auch, glaube ich, die binären, ne? Ja, also ihr seht, wir kommen wieder zu Star Trek hier. Sorry.
Vor allen Dingen ist es auch noch nicht mal, also es gibt ja verschiedene Rechenmodelle, ne, so von wegen, es gibt ja auch noch Hexadezimal oder so, aber das ist ja auch kein Hexer, weil ein P und ein X kämen da drin nicht vor. Das beruht ja dann auf 16. Aber naja. Es beruht ja nur drauf, da sagt
der Kater. Ja, und der Hammond meint auch hier, für 30 Minuten hätten sie da eine, also im Deutsch sagt er, eine MALP-Sonde durchgeschickt. Ich kann das gar nicht aussprechen. Ja, warum man nicht einfach, wie später MALP sagt, das geht doch viel leichter von der Zunge, steht ja für Mobile Analytic Laboratory Probe. Mein Gott, einfach nur MALP und dann wissen wir es.
Genau, es müsste eigentlich dann eine MEL-Sonde sein, weil Probe heißt ja Sonde. Also es ist eine MALP, also eine Probe-Sonde, also eine Sonde.
Ja, die Atmosphäre bietet wohl Sauerstoff, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen und keine nennenswerte Strahlung. Aber eben wäre sehr kalt, 4 bis 5 Grad Celsius. Und O'Neill meint ja, gibt's denn jetzt hier auch die Videoaufnahmen zu? Und Hammond, nee, gibt es nicht. Es ist da wohl ziemlich dunkel, meint der Hammond. Und Carter stellt richtig fest, ja, was ist denn hier mit den Scheinwerfern von der Sonde? Die wurden wohl funktionsunfähig gemacht während des Transportes passiert. Und Daniel, ja, das ist doch Wahnsinn. Wir wissen nicht, was uns dort erwartet. Dieser neue Marine hier, ich nenne den Namen einfach schon, obwohl er, glaube ich, kein einziges Mal in dieser Folge fällt. Aber wir reden von dem Makepeace. Ist, glaube ich, Colonel später. Ich weiß nicht, ob jetzt sein Rang auch schon Colonel ist. Könnt ihr mich gerne korrigieren.
Das ist aber auch ein geiler Name, ne? Also das ist so ähnlich,
ja,
das ist so,
überragend,
so hasenharten Einzelkämpfer, der dann Makepeace heißt, das ist dann so wie diese Waffe, die dann ein Peacemaker ist. Also so, ja.
Genau, es gab ja auch, was du gerade ansprichst, The Peacemaker oder so, war das nicht sogar hier so ein Dolph Lundgren, nee, oder George Clooney Actionfilm, aber es gibt so einen Film, The Peacekeeper oder Peacemaker.
Ja, der Peacemaker.
Peacemaker, ne? Das ist wirklich ein guter Name als Soldat, ja. Schafft Vertrauen.
Ein US-amerikanischer Spielfilm nannte sich im deutschen Titel Project Peacemaker. Im Englischen The Peacemaker, ist mit George Clooney und Nicole Kidman aus dem Jahr 97. Ah,
ja, so ein typischer RTL 2 Actionfilm, 20.15 Uhr. Ja, Makepeace meint ja, keine Panik, Leute, deswegen kriegt ihr ja Geleitschutz von den Marines. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir euren Hintern decken. Daniel dann, ja, es ist eigentlich mehr eine Vorderseite, um die ich mir Sorgen mache. Und der Makepeace so, hä?
Ja, jetzt auf jeden Fall ein Szenenwechsel. Wir sind im Stargate-Raum und SG-1 und SG-3 sind schon da. Die Adresse wird wohl schon gewählt und Daniel kommt in den Torraum gelaufen und O'Neill reicht ihm eine Nachtsichtbrille.
Darf ich dich nämlich gleich unterbrechen?
Gleich oder jetzt? Aber ich hatte nämlich an der Szene nämlich auch was.
Ach so. Nee, aber meins kommt jetzt ganz schnell schon zu Beginn.
Ja, ja, meins auch. Leg los.
Ist von mir das. Und zwar, natürlich wie immer gucke ich nach Fehlern und so weiter. Mir selber ist es nicht aufgefallen. Mir fallen ehrlicherweise die meisten Fehler nicht sofort auf, weil mir andere Sachen auffallen, aber ist okay. Und zwar habe ich gefunden, dass sie eben, wo sie das Tor anwählen, die falsche Adresse benutzen, denn sie wählen nämlich die Abydos-Koordinaten an. Also wollen da wohl nochmal eigentlich nach Abydos reisen.
Das ist vielleicht 10 Recycling.
Es sieht so aus, ja.
Nein, das ist, aber dann hatten wir wirklich unterschiedliche Sachen, weil ich habe nämlich etwas anderes in dieser Szene gesehen. Ja. Ist dir an Tiag was aufgefallen?
Wahrscheinlich eine falsche Waffe oder sowas.
Genau, er hat keinen Stab dabei, sonst hat er immer den Stab dabei. Das hat er auch später immer, weil hier hat er keinen dabei. Vielleicht war eine Reparatur. Verschüttet gegangen. Batterie leer. Musste an den Akku.
Batterie leer, ja.
Ja, O'Neill sagt zu Daniel, wurde auch Zeit, setzen Sie das auf. Und Daniel glaubt nicht, dass das eine Sehstärke wäre. Und Carter sagt, das ist eine thermale Nachtsichtbrille. Und O'Neill fragt sich dann in dem Moment, warum die Melbsonde sowas nicht hätte. Na, also... hoch ausgerüstetes Analysegerät und es ist dunkel und ja, nur was ich was ein Infrarotgerät wäre ja auch so interessant, selbst wenn Licht da wäre. Weil du nimmst ja auch keine Hitze durch so ein, durch eine normale, also selbst wenn hell wäre, könntest du zwar was sehen, aber du würdest keine Hitze zum Beispiel sehen. Nur für sowas wäre natürlich eine Nachtsichtbrille, die dann natürlich Restlicht verstärkt und auch Wärme, Infrarot oder sowas sieht, natürlich auch interessant, weil es könnte ja in unmittelbarer Umgebung generell irgendwas gehen, was super heiß ist, selbst wenn die Umgebungstemperatur jetzt nicht entsprechend ist. Naja, ist egal. Hammond sagt, dass die SG-1 und SG-3 die Starterlaubnis hätten und wiederholt das Ganze nochmal und Makepeace sagt dann, wir würden die Vorhut übernehmen und O'Neill.
Wobei, hat er nicht vor einer Minute gesagt, wir sind eure Rückendeckung? Vielleicht hat er Entscheidungsschwäche, weil Vorhut ist ja, du gehst zuerst. Fällt mir jetzt auch erst auf.
Ja, yeah, you watch our lovely backside, sagen sie im Englischen. Das genau. Ist my frontside. Ja, das macht irgendwie keinen Sinn.
Oder? Wobei man das ja auch so deuten kann, ja, als Rückendeckung, einfach als Verstärkung. Vielleicht ist es so gemeint, ne? Aber wenn das wörtlich meinen würde, wäre das jetzt merkwürdig.
Was auch immer, wobei in der letzten Szene, das sind ja unterschiedliche, ne? Einer macht sich Gedanken um die Vorderseite, ne? Daniel, und jetzt ist Jack denkt sich vielleicht auch, vielleicht eher mein Hintern ist da besser. Was auch immer. Ne? Und O'Neill sagt auf jeden Fall, wir gehen zuerst und ihr deckt unseren Hintern. Und im Deutschen sagt Makepeace dann, wie sie meinen, Flederhans. Also dieses Wort ist auch...
Das habe ich auch nicht verstanden.
Ja, es ist halt im Englischen heißt Flyboy. Ne? Es geht halt darum, das andere ist, eine ist ein Flieger, das andere ist ein Marine. Ja, also dieses typische Spatengedisse, ne, von wegen, dass die eine Einheit die andere nicht leiden kann. Aber Flederhans, das Wort hatte ich vorher auch noch nie gehört.
Ich habe das auch noch nie gehört. Also Fledermaus, Hans-Peter... Ich weiß nicht, ja.
Daniel fragt auf jeden Fall, als sie die Rampe betreten, warum er das getan hätte. Und O'Neill begründet das Ganze, dass bestimmt auch Daniel das nicht wolle, wenn Skara oder Shari auf der anderen Seite wäre und das Glühen in den Augen hätten, dass Makepeace die dann direkt niederballert. O'Neill zählt bis 10 und sagt, sie sollen bis 10 zählen, also zu SG3 und sollen danach kommen. Und Makepeace fängt an zu zählen, 1-1000, 2-2000 und SG1 tritt durch das Stargate.
Ja, was ich auch sehr gut fand, er sagt ja auch hier zu Makepeace, ja, zählt bis 10, wenn ihr könnt. Also disst den da nochmal so schön zu Beginn der Mission. Und genau, wir sind jetzt nun auf dem Planeten P3X797 im Wald. Noch ist es jedenfalls dunkel. Ja, O'Neill überprüft die Sonde mit den kaputten Scheinwerfern und setzt dann diese Nachtsichtbrille auf. Verteilt euch, meint er, und sie laufen einige Schritte. Er hört dann etwas, sieht da so schemenhaft Gestalten, die verstecken sich und huschen da so um ihn rum, also sind wirklich sehr flink unterwegs. Ja, plötzlich wird dann unser Team von allen Seiten angegriffen. Es handelt sich dem Anschein nach, kann man noch gar nicht so gut sagen, jetzt in der Dunkelheit um primitive Menschen mit Steinen und Holzknüppeln. Und jetzt hat irgendwie Teal'c wieder seine Stabwaffe, was auch merkwürdig ist. Also das verstehe ich nicht.
Naja, vielleicht fielen ihnen dann in Szene 2 auf, dass sie vielleicht doch Teal'c mal seine Stabwaffe geben sollten und hatten es einfach vergessen.
Oder es war Drehschluss und er hatte einen Zahnarzttermin. Ja, das passiert, ne? Ja, in dem Augenblick kommt dann noch SG3 durch das Tor, also die Rückendeckung, und die schießen dann mit ihren Maschinenpistolen in die Luft, vertreiben natürlich so diese Angreifer. Der Makepeace sagt auch, ja, Feuer, und die Angreifer sind dann verschwunden und der Makepeace macht nochmal so einen Seitenhieb. Ja, gute Idee, dass ihr die Vorhut übernommen habt. Und O'Neill gleich, nee, mir geht's gut, danke der Nachfrage, was ist mit euch? Und Carter, ja, alles okay. Und Daniel denkt sich, ja, was waren denn das jetzt hier für Kreaturen? Und O'Neill, ja, ich habe nicht die leiseste Idee. Ja, sie drehen einen der Angreifer um, und das ist eben wohl ein Mensch, der bewusstlos am Boden liegt. Er sieht ja wie ein Neandertaler so aus. Vorstehende Zähne und so eine sehr ausgeprägte, markante Stirn und Kinn und lange, ja, zottelige Haare halt.
Ja, da gibt's doch, wie heißen die Leute doch gleich hier? Hipster heißen die. Das sind Hipster. Ja. Mit Dreadlocks und allem drum und dran, ja. Aber was mir an dieser Szene aufgefallen ist, von wegen, ist, sie sind ja davon ausgegangen, also von wegen, dass es da super duster ist, ne? Also man kann was sehen, genau. Ist natürlich auch dem Zuschauer geschuldet, ne? Man muss ja irgendwas ein bisschen wahrnehmen, also es kann nicht zappenduster sein. Aber ich bin eigentlich im Vorfeld davon ausgegangen, also wenn die Sonne schon so gar nichts überträgt, ne? Also so, dass das eher in einem dunklen Raum war. Also ein dunkles Waldgebiet hat mich damals an der Stelle wirklich gewundert. Weil ein bisschen restlich hast du ja eigentlich immer, sofern du einen Mond hast und Sterne am Himmel. Ne? Also wenn du jetzt irgendwo im Leerraum einen Planeten hättest, der komplett einzeln steht, keine Sonne, kein Mond oder kein Mond alleine und die Sonne ist auf der anderen Seite, jo, ne, dann wäre es wirklich zappenduster, aber war ein bisschen verwunderlich. Die Szene blendet über ins Intro und nach dem Intro ist man wieder im Wald, also man läuft ein bisschen weiter, hören Geräusche, teilen sich deswegen auf. Makepeace sagt dann Johnson, na, er bedeutet ihm zu folgen und gehen in Deckung und beobachten ein paar Neandertaler, die um eine Feuerstelle laufen. Da, an diesem Lager, ist auch eine Frau in einen Pfahl gebunden. Hier sagt dann O'Neill, Daniel, was ist das? Daniel, naja, die sehen nicht ganz so aus wie Homo sapiens. Die hohe Stirn würde auf Homo erectus schließen lassen, aber dann hätten sie stärkere Reißzähne. Oder es könnte sich um Australopithäten handeln. Aber dann wäre die Augenwulst weniger ausgeprägt. Also Daniel ist ja Historiker. Ne, der kennt sich natürlich auch mit sowas aus. Was mir in der Szene aber dann direkt aufgestoßen ist, ich habe ja im Englischen geguckt und O'Neill fragt natürlich nicht, was ist das, weil was ist das, was soll das sein? Ein Lager, ja, ne, also ein Feuer. Ne, er fragt halt im Englischen, what are they? Ne, also Daniels Antwort würde auch überhaupt keinen Sinn machen, wenn er wirklich fragen würde, was ist das? Ja, Daniel könnte da wirklich nur sagen, ja, ein Lager. Also,
ich fand das Wort irgendwie toll hier, Australopithäten.
Australien. Ja, da gibt's, weiß nicht, das ist ja ein eingedeutschtes, also das hat ja natürlich einen lateinischen Begriff. Ja, und hier geht er auf jeden Fall davon aus, dass Daniel es nicht wüsste und Daniel bejaht das auch und Carter fällt aber auf, dass das Weibchen anders aussieht, ne? Wie ein ganz normaler Mensch. Die Frau wird dann daraufhin von den, in Anführungszeichen, Neandertalern weggerissen und versucht sich zu wehren und Carter sagt, einschreiten. Ne? Also, dass er sich irgendwie für Frauenrechte einsetzt, hatten wir ja in der letzten Folge auch schon. Ne? Daniel sagt, nein, die prähistorischen Männchen üben immer ihren Geschlechtsverkehr so aus. Ne? Stärkste Männchen kann sich paaren, sichern so das Überleben der Nachkommen. Aber Carter besteht darauf, dass das Vergewaltigung wäre und man das beenden sollte. Und sie will aufstehen, aber O'Neill hält sie zurück und sagt auch Carter. Aber dann wird die Gruppe Gruppe der Neandertaler von Steinen getroffen. Also irgendwer bewirft diese Gruppe mit Steinen. Daniel fragt sich, wo diese Steine herkamen. Und
wahrscheinlich von Demonstranten.
Oh ja. Ich frage mich nur, aber diese komischen Neandertaler sehen jetzt nicht so aus, als wären es Polizisten, die man bewerfen würde. Das wäre normalerweise andersrum. Also diese
vielleicht andersrum.
Ja, aber egal. O'Neill hat es auf jeden Fall gesehen und deutet auf eine kleine Gruppe weiß gekleideter Menschen, die 100 Meter oder so entfernt stehen und mit Steinschleudern hier die Steine fliegen lassen. Und Makepeace gibt dann noch Anweisungen, ne, dass seine Männer die linke Flanke übernehmen würden, also dass SG-1 die linke Flanke übernehmen würde und sollte und er mit seinem Team die rechte. Und sie wandern los und umzingeln diese. Ja, keine Bewegung, sagt Makepeace und hier beruhigt wieder. Ne? Makepeace macht seinem Namen alle Ehre, ne? Der ist so ein bisschen scheinbar schießmütig. Und Daniel sagt auch, nein, halt, Waffen runternehmen. Und Makepeace, es könnten Goa'uld sein, aber O'Neill geht einfach hin und sagt, gibt uns einfach Deckung, guckt sich dann von einer Person, der den Schleier hebt, den Hals an. Er sagt dann auch, man sieht keine Eintrittsnarbe und sagt dann zum Makepeace, das sind keine Goa'uld, nimmt die Waffen runter, Leute. Die Personen knien sich vor den Soldaten nieder. Da muss ich aber kurz unterbrechen, weil O'Neill sagt, keine Eintrittsnarbe, das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also Wunden verheilen, also solange du jetzt nicht frisch von einem Goa'uld infiziert worden bist, wie soll man deine Eintrittsnarbe sehen? Das verheilt ja auch, ne? Und so ein Goa'uld hat ja auch Heilungskräfte, also ich weiß gar nicht, ob du überhaupt eine Narbe sehen würdest. Und dazu mal, so ein Goa'uld, der kann sich ja auch bewegen. Also er müsste jetzt doch nicht unbedingt, also er wandert natürlich an den Hals, damit er Zugriff aufs Gehirn hat. Aber
er kann auch vom Eintritt her woanders herkommen,
theoretisch. Er könnte dir auch in der Latrine durch andere Körperöffnungen reinkriechen, vermutlich. Also,
Zack, FSK 18.
Ja, genau, wir sind explicit. Ja, wobei, das sind wir ja sowieso. Also im letzten Teil ja auch schon, ne, Carter, die dann irgendwie Strip-Shows macht und ähnliches. Klar. Es wird diese Folge nicht besser. Ja, egal, wie gesagt, die weißgekleideten knien sich nieder und einer der Herrschaften, wir wissen durch das Grandscript an der Stelle schon, wie heißt, ne, Duplo, sagt...
Also ein Duplo-Riegel oder so, ich musste immer daran denken...
Das sind vielleicht zwei, das ist vielleicht auch einfach falsch überschrieben. Das heißt Tuplo, T-W-O-Plo.
Tuplo. Tuplo.
Werter Herr, wir sind die Unberührten. Ich bin der Hohe Rat Tuplo. Da sagt das natürlich, stellt sich auch selber vor. Und Frau daneben sagt, wir freuen uns, dass uns die Götter eines weiteren Besuchs für würdig erachten. Das ist auch eher merkwürdig.
Vor allen Dingen denken die jetzt, das sind Goa'uld, weil vom Outfit, die sehen ja null so aus, finde ich. Auch von den Waffen, von allem eigentlich, oder?
Ja, und vor allen Dingen, sie freuen sich über den Besuch der Goa'uld. Also wir kennen das ja von Shulak und Abydos. Die Leute haben fürchterlichen Schiss vor denen, aber die freuen sich wirklich.
Da würde ich mir doch Gedanken machen, wie lange ich auf diesem Planeten verweilen möchte.
Das ist wirklich strange. Ja, es könnten ja auch andere Götter sein, aber ne, das ist natürlich vorgreifend auf andere Rassen, die wir später noch im Laufe der Serie sehen, aber die sehen jetzt auch nicht aus wie Asgard. Nee, und es ist auch nicht. Kein nordischer Mythologiekreis, den wir da haben. Da kommen wir aber gleich zu, ne? Also wo wir angesiedelt sind, gleich schon. Und ist egal, ist auf jeden Fall merkwürdig. Sie freuen sich über göttlichen Besuch und es können ja eigentlich nur die Asgard oder die Goa'uld sein. Nach Asgard sehen die jetzt nicht aus, das SG-1 und Goa'uld. Ich weiß nicht, ob man sich darüber freuen würde, sollte. Und ihr fragt auf jeden Fall nochmal nach, von wegen die Götter. Daniel erklärt ihm das dann ganz allein durch das Sternentor kommen, nur die Götter, ich glaube, die meinen uns. Wir sollten uns langsam daran gewöhnen, dass wir immer so empfangen werden. Und O'Neill wiegelt dann trotzdem ab, ne? Wir sind keine Götter, erhebt euch, aufstehen bitte. Und die Leute stehen dann auf und die Frau fragt dann den Tuplo leiser, ne? Vielleicht ist es ihr Wunsch, dass wir sie wie sterbliche Behandlung behandeln, eine Prüfung. Und Tuplo sagt, bitte lasst euch von uns in das Land des Lichts führen. Man geht voraus und die fast vergewaltigte Frau wird natürlich auch von einem dieser weiß gekleideten mitgenommen. Und ja, sie laufen ein bisschen und treten dann plötzlich innerhalb von einem Szenenwechsel aus dem dunklen Wald in strahlenden Sonnenschein. Und der Szenenwechsel ist merkwürdig.
Dieser Wald, was du ja auch gesagt hast, der ist ja echt sehr stark dunkel. Also die sehen da eigentlich meist nur was durch eben die Nachtsichtbrillen. Und dann wirklich... Ab dem nächsten Meter hier ist es auf einmal hell und Sonne, alles Jubel, Trubel, Heiterkeit. Also das ist nicht sehr realistisch, denn die Sonne würde trotzdem auch durch Teile des Waldes einfach scheinen.
Ja. Interessanterweise sagt er ja vorher, lasst uns auf die helle Seite führen. Mhm. Das ist jetzt keine Star Wars Anspielung, sondern
wer weiß.
Irgendwie merkwürdig. Ja. Wie gesagt, ne, Sonne würde durch den Wald scheinen, aber... Mhm. er sagt ja die dunkle und die helle Seite. Also das klingt schon so, als wäre der Wald immer im Dunkeln. Und da fragst du dich, warum ist das so? Weil sie treten ja
auch. Warum wächst da überhaupt was?
Genau, sie treten ja auch aus diesem Wald heraus. Ja, okay, gibt ja auch Nachtschattengewächse, so ist es ja nun nicht.
Ja.
Na, aber sie treten aus diesem Wald raus, man sieht den Wald von oben und du hast halt wirklich eine harte Grenze aus Dunkelheit, also auch den Schatten, die Bäume werfen, bis hin zu hell. Dann denke, was ist das? Ist das ein Planet, der nicht rotiert oder so? Ne, dass du wirklich eine harte Tag- und Nachtgrenze oder ähnliches hast. Aber dann müsste die Seite, die von der Sonne beschienen ist, irgendwann so dermaßen aufheizen. Nur auf der anderen Seite, wobei auf der anderen Seite ist es schon kühl, aber es müsste deutlich kühler sein dann. Also wenn du wirklich eine Seite hast, die permanent im Dunkeln liegt und keine Sonne abbekäme, dann müsste es schon für sehr, sehr frostig sein. Also ist auf jeden Fall, es wird auch nicht in der Folge erklärt. Also warum gibt es hier eine helle und eine dunkle Seite? Ja. Also das scheint ein merkwürdiger Planet zu sein.
Also wir sind nun eben auf der hellen Seite sozusagen in einem Gebäude. Also sie treten da in einen riesigen Saal mit hohen Säulen ein. In der Mitte steht dann ein langer Tisch. Am Ende führt eine Treppe zu einem höheren gelegenen Teil des Raumes und dort liegt eben diese Frau, die sie eben gerettet haben. Und da bin ich leicht drüber gestolpert, weil die ist dann schon da, während alle anderen erst reinkommen, obwohl die mit denen zusammen war. Naja, vielleicht haben die der schon hingelegt, das kann sein, aber es wirkte für mich nicht so glaubwürdig im Zeitrahmen her. Nur eine Kleinigkeit an der Stelle und ja, O'Neill meint ja nicht schlecht hier, wie sie sich eingerichtet haben und die Carter witzelt, ja, ich wollte mein Wohnzimmer ähnlich dekorieren, aber es passte nicht zu meinen restlichen Sachen. Daniel natürlich mit seinem Geschichtswissen gleich, ja, es könnte minoisch sein und der Tuplo dann willkommen, kommt, nehmt Platz.
Da, ja. Da muss ich direkt kurz einhaken. Also zwei Sachen. Eine minoisch, wir hatten ja überlegt, ob es Asgard sein könnten, aber dann wäre es was Nordisches. Also wir sind hier in der minoischen Kultur, also Kreta und ähnliche Geschichten. Das hat mit der Asgard so überhaupt nichts zu tun. Und jetzt im Hellen, ne, im dunklen Wald hat man ja die Gesichter nicht unbedingt gesehen, ne, selbst wenn man selbst wenn man den Schleier abgenommen hat oder so, es war ja dunkel. Der Tuplo wird dargestellt von Gerard Plunkett. Er hat lustigerweise mit Brad Wright später auch noch zusammengearbeitet. Er hat nämlich in Travelers zwei Folgen mitgespielt. Man kennt ihn vielleicht auch aus Fringe. Er hat den Senator gespielt. Er hat in Smallville zwei Folgen gespielt und man kennt vielleicht auch den Film Sucker Punch. Da hat er den Vater gespielt von ihr.
Ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja. Ich hätte ihn auch so, also aus Travelers hätte ich das gewusst, ne? Aber mit Fringe ist mir das nicht aufgefallen. Auch Smallville habe ich überhaupt nicht geguckt. Und Sucker Punch, ich habe den Film geguckt. Ich mag den auch, aber das ist mir da wirklich nicht aufgefallen.
Ich fand die Musik sehr gut in dem Film.
Ja,
die hat richtig reingehauen.
Oh, geil. Der
Film, das ist wirklich gut. Eben ein Punch, ne?
Ja.
Und was mir auch aufgefallen ist, diese Kleidung von ihm, also ich finde, er wirkt sehr weiblich mit diesem, was hat er so, fast wie ein blaues Top, finde ich, oder so ähnlich an. Und diesen Hut, eine verkehrt rum, ein Lampenschirm oder so, was hat er auf dem Kopf, ne?
Genau, genau. Willkommen zu unserem Mode-Podcast.
Ja, richtig. Wir haben ja jetzt als Sponsor schon, was hattest du gesagt?
Das war Cartier, Cartier.
Wird der jetzt offiziell bald, hoffe ich, also die Verträge habe ich im E-Mail-Postfach noch nicht gesehen, aber vielleicht muss ich einfach im Spam-Ordner nochmal nachschauen, ob da alles schon da ist.
Ja, genau. Ja. Das wird die E-Mail sein mit Wolle kaufen, günstig, günstig. Ja, ja.
Ja, nigerianischer Prinz.
Genau.
Carter deutet dann auch auf die Frau, die da eben schon liegt, ob es ihr gut geht und der Tuplo meint, ja, ich hoffe doch, sie ist meine Tochter. Ja, wie heißt sie, fragt Carter, und ihr Name ist wohl Milosha. Ja, der Tuplo hofft, dass sie eben rechtzeitig aus den Händen dieser Berührten, wie sie genannt werden, dort befreit wurden. Ja, und man müsse eben jetzt abwarten, ob sie von denen verflucht wurde und der O'Neill meint dann, ja, die Wesen, die sie entführt haben, was ist da genau mit denen? Und Tuplo dann, ja, das sind halt die berührt. Sie hatte das Unglück, von den Hilksha verflucht worden zu sein. Und Daniel grätscht gleich rein, ja, das sind auf Abydos, gibt es wohl ein ähnliches Wort. Es bedeutet Götter der Erde. Tialk korrigiert dann den Daniel wieder, was ich auch sehr witzig fand. Er kennt sich da natürlich noch etwas besser in der Praxis aus und meint, nein, eigentlich ja Götter der Unterwelt, böse Götter. Und die Frau von diesem Tuplo dann, ja, die Hilksha brauchen die Unglücklichen unter uns nur zu berühren und sie werden dann besessen. Vollkommen böse wie wilde Bestien.
Ja, hast du aber auch wieder diese Anspielung, ne? Götter der Unterwelt, böse Götter, das ist aber interessant. Das Problem ist ja Götter der Unterwelt, böse Götter. Also wenn die Abydonia als Gur'uld-fürchtige, und das sind ja eigentlich die Bösen, ist irgendwie merkwürdig, ne? Also die Götter der Unterwelt, die bösen Götter, müsste eigentlich genau das Gegenteil von einem Gur'uld sein. Also weil Gua'uld sind ja eigentlich die bösen Götter, also
genau, die Gua'uld sind es eigentlich, ja.
Merkwürdig, also dass die Hilksha jetzt irgendwie, wie auch immer sie sind, die bösen Götter sein, weil dann müssten es gute Götter ja eigentlich sein. Also wenn man schon auf einem gottesfürchtigen Planeten und dort die bösen Götter anbietet und wenn man dann böse Götter nennt als Hilksha, müssten es ja eigentlich dann die guten Götter sein, also eigentlich die Asgard oder sowas. Aber warum sollten die Asgard ja, so einen Quatsch machen? Also
es gibt halt noch mehr, komm, die wollen da irgendwie experimentieren, wer weiß. Ja. Ja, muss man so hinnehmen. Und ja, O'Neill findet es halt weiterhin merkwürdig. Wie ist das? Haben die denn früher unter euch gelebt? Also auf der ja, hellen Seite. Und ja, Tublo meint, sie waren wie wir, solange sie eben nicht verflucht waren. Sie wurden zu gefährlich und wir waren dann gezwungen, sie in das Land der ewigen Dunkelheit zu verbannen. Und O'Neill, ja, und wo sind so in etwa diese bösen Götter jetzt? Und die Frau dann, ja, oh, sie treten niemals in Erscheinung. Wir wissen nur aufgrund ihrer Taten von der Existenz. Ja, wann waren die denn das letzte Mal hier, fragte O'Neill. Und die Frau, ja, wenn ihr es nicht sein wollt, ist es mindestens eine Generation her. Und O'Neill, ja, na gut, würdet ihr uns für einen Augenblick entschuldigen? Er steht dann auf mit der Kater und den anderen und SG-1 sozusagen, die versammeln sich da einige Schritt weiter, damit die anderen das nicht hören. Und O'Neill dann spricht es an, ja, klingt, als ob die Gua'ulds nicht hier sind und auch eine Weile nicht mehr hier waren. Und Tiag dann, ja, das ist auch mein Urteil. Ja, alle sehen das eben so. Und O'Neill hat eigentlich jetzt auch keine Lust mehr, jetzt auf diesem Planeten zu verweilen und meint, ja, ihr haltet euch bereit, in 15 Minuten marschieren wir ab. Daniel kretscht da natürlich rein, Moment mal, was soll denn das? Und abmarschieren und O'Neill dann, ja, zurück zum Sternentor, zurück zur Erde, Terra Firma, Heimatplanet, schon mal gehört? Aber Daniel bleibt bei seiner Meinung, warum denn so eilig? Man kann hier sehr viel lernen, wie sich die minoische Kultur entwickelt habe. Ich meine, sehen Sie diese Statuen da drüben? Das sind Stiere. Wobei ich jetzt anmerken kann, ich habe das nochmal nachgelesen, gab es jetzt so eigentlich nicht in der minoischen Kultur bzw. Religion, aber es kann ja auch sein, dass ich auf diesem Planeten...
Stiere? Natürlich.
Ja.
Das ist...
Also ich hatte gelesen, dass es das nicht gab.
Doch, doch, natürlich. Ja? Also vielleicht nicht in der Ausprägung, aber natürlich hat man daran gedacht, ne, er geht ja um König Minos mit dem, ist nicht kein Zentaure, wie heißt denn das Vieh, was da in seinem Labyrinth drin ist, wo der Ariadnefaden zum Einsatz kommt, der Minotaurus, also von wegen, es geht schon um Stiere in dieser Kultur, die haben auch Stiere geopfert und ähnliches, ob es jetzt solche Statuen mit solchen Köpfen gab, keine Ahnung, kann ich mir aber doch durchaus vorstellen.
Ja, der O'Neill meint dann, ja, hier, ich bin auch ein großer Fan von diesem Zeug, ja, aber in der Mission geht es nicht um Kunstgeschichte und ja, wir marschieren hier gleich ab. Er geht dann an Daniel vorbei. Ja, also das ist plötzlich schon sehr schnell, finde ich, wie hier, also im späteren Serienverlauf haben wir das nicht so, dass wenn da mal Probleme auftreten oder ja, interessante Sachen, eine dunkle Seite, eine helle und im späteren Teil der Serie, da wird sowas doch eher erforscht, als dann gesagt wird, hier, tschüss, kein Interesse, wir sind weg.
Ja, das kommt aber gleich noch,
Das kommt dann noch, aber wirkt hier schon
ja, okay, das ist vielleicht aber auch ein bisschen den Kosten geschuldet. Ne? Das ist eine relativ frische Serie, man weiß nicht, ob es zieht. Und wir hatten ja jetzt durchaus auch diverse Folgen, die wenig außerhalb gespielt haben. Also so kammerspielartig, ne? Das haben wir in dieser Folge auch. Also viel spielt sich ja auch wieder im SGA-Zentrum ab. Diese Außenmissionen, Anteile mit irgendwelchen fremden Welten oder so, kommt in dieser Folge wieder relativ überschaubar vor.
Maximal 50-50, wahrscheinlich weniger.
Genau, ne? Also ich denke mal, das wird einfach am Anfang dadurch geschuldet sein. Ne? Man weiß nicht, ist das jetzt erfolgreich? Kann man damit wirklich viel Geld machen? Geben wir jetzt so viel Geld aus und animieren immer irgendwelche außerirdischen Welten und ähnliches, dass man dann sagt, ja, okay, wir gehen jetzt einfach wieder zurück.
Hat man ja auch gesehen, als das Gebäude von außen praktisch zu sehen war, das war auch animiert.
Szenenwechsel, Wurmlochansicht, SG-1 und SG-3 rauschen wieder zurück zur Erde und Hammond begrüßt sie und fragt, also ob man was rausgefunden hat und ihr sagt so, nee. Und Daniel ist immer noch ein bisschen pisst, das sieht man ihm an und er sagt, doch, Sir, genau genommen, haben wir verdammt viel rausgefunden, Sir. Und hier, super Innenarchitekten, nette Leute, nichts von strategischer Bedeutung, Sir. Und Hammond, na schön, machen Sie sich frisch, in einer halben Stunde erstatten Sie Bericht und ihr salutiert. Sagt ja, Sir, und man geht raus, aber Daniel bleibt da immer noch ziemlich angepisst zurück.
Es geht auch gleich in der Richtung weiter, denn wir sind jetzt nun in der Nachbesprechung im Konferenzraum. Daniel springt auf. Verzeihen Sie, Sir, ich weiß, ich bin hier nur Gast, aber ich muss widersprechen. Und der Hammond dann, ja, darf ich mal raten, Doktor, wird das wieder eine Wissenschaft-kontra-Militär-Diskussion? Und Daniel, diese Mission ist der perfekte Beweis für meine Thesen. Wir hätten länger dort bleiben sollen. Das ist die Gelegenheit, die minoische Kultur zu untersuchen. Carter, ja, pflichtet ihm bei, von früheren Menschenformen ganz zu schweigen.
Das ist vor allen Dingen sehr, sehr geil. Ich weiß nicht, ob es, also es klingt vom Englischen eher so. Im Englischen steht es nicht um frühe Menschenformen. Okay. Es klingt so ein bisschen herablassend, weil Carter sagt im Englischen, geht um primitive men.
Ah, noch besser, ja. Hätten sich ja auch im Deutschen übernehmen können. Wäre witziger gewesen, ja. Ja, Hammond meint dann merkwürdigerweise, ja, das ist wirklich nicht nötig, Doktor. Ich habe schon, aber Daniel fährt da weiter Konfrontationszug auf. Ja, Sir, würden Sie mich bitte ausreden lassen? Na schön, das Volk in der Dunkelheit gehört der früheren Steinzeit an und das Volk auf der hellen Seite der Bronzezeit. Wann könnte man besser Studien über die Proka-Skala anstellen? Und der O'Neill schon am Gehen. Die was? Verzeihung. Und Carter erklärt es uns nochmal hier, die Proka-Skala. Pierre Paul Broca war ein Anthropologe des 19. Jahrhunderts. Er begründete die moderne Schädelmessung, mit der man Schädel und Gehirn untersucht, um ja die Intelligenzunterschiede unter den Hominiden festzustellen. Diese Wörter, mein Gott. Ja, Johnson startiert dann an, er ist sehr angespannt und O'Neill meint, ja, faszinierend. So ist natürlich Star Trek-Fan, wie man hören kann, zu Hammond. Ja, soll ich jetzt mit der Berichterstattung anfangen, Sir? Und der Hammond meint, ja, das wäre eine gute Idee. Können Sie nicht einen Moment warten? Also Daniel will hier noch weiter seine Argumente ausführen, warum die wissenschaftliche Seite der Mission eben Vorrang haben sollte. Und Hammond antwortet dann, ja, Sie verschwenden Ihre Energie, Sie haben bereits gewonnen. Ich muss darauf bestehen, dass wir, und Daniel kann es gar nicht fassen, wie bitte? Ja, ich habe bereits gewonnen. General Hammond meint, der Präsident teilt eben wohl seine Ansicht. Er erwartet in Zukunft nach jeder Mission eine Auswertung der wissenschaftlichen und kulturellen Ergebnisse. Und O'Neill gleich, ja, das darf doch nicht wahr sein. Also schwant schon, dass da böses Zahlen- und Physikwirrwarr etc. auf ihn zukommt. Und ja, Daniel ist auch überrascht tatsächlich. Carter ist natürlich auf seiner Seite noch. Das ist großartig. Und dieser Johnson, der schon...
Sekunde, bevor wir jetzt zur Action-Teil der Szene kommen. Es ist auch merkwürdig, dass sie hier wieder wechseln. Also in der letzten Folge war es ja wirklich so sehr, oder in der vorletzten, sie sagten ja von wegen, ja, hier, ne, was könnte man wohl mit den ganzen lokalen, Medizinsachen anfangen, ne, was könnte man mit den lokalen Kräutern anfangen?
Betäubungsmittel und so.
Na, also es ging auch damals schon viel darum, was kann man denn da mitnehmen? Na, also gerade in dem Bereich, dass man jetzt nicht unbedingt in der minoischen Kultur irgendwas Großartiges an Technologie abgreifen kann, ist mir schon ist klar. Ne? Aber wir sind ja nicht bei Perry Roden, dass überall geklaut wird. Aber
genau, er packt den Tier an der Jacke. Energisch sagt dieser Johnson, ja, ich möchte mal wissen, was das Ding in deinem Bauch sagen würde, wenn ich ihm den Hals breche. Tier bleibt da wirklich, verzieht da keine Miene, bleibt sitzen und das ist, ich habe so gelacht, dann, bitte, was soll denn das, Lieutenant Johnson? Also bleibt da seelenruhig, lässt sich da gar nicht aus der Ruhe bringen. Und
die Synchronstimme ist auch, was das angeht, wirklich gut. Also im Englischen ist er sehr auch gut, wirklich Christopher Judge, also wirklich total, nur so wegen, relativ stoisch. Und die deutsche Stimme passt da absolut
gut. Die passt
zu.
Super.
Also wegen von der Tonlage. Also die Tonlage ist eh ähnlich, aber auch vom Ausdruck der Stimme her passt das super.
Und der McPeace will natürlich hier seinen Mann aus seinem Team da zur Ruhe bitten. Hier, was soll denn das? Lassen Sie den Mann in Ruhe. Dann, ja, sagt dieser, ja, erst wenn sich sein Gua'uld bei mir entschuldigt hat. Hammond greift natürlich jetzt auch mal ein. Lieutenant Johnson, setzen Sie sich sofort hin. Nein! Und will Tier so mit voller Wucht ins Gesicht schlagen, aber der, ja, hält die Faust mit der Hand so auf und überwältigt dann den Johnson relativ einfach und leicht und drückt ihm dann ja auf diese Tischplatte. General, ich würde ihn nur ungern verletzen. Einige Wachen kommen dann noch angelaufen, packen sich diesen Johnson und der Hammond, ja, was ist denn in Sie gefahren, Marine? Bringen Sie ihn auf die Krankenstation. Sagen Sie Bescheid, Sie sollen ihn ruhigstellen und untersuchen. Der wehrt sich dann noch weiterhin und man sieht so kurz, wie aus seinem Mund so Speichel läuft. Also da scheint irgendwas nicht mehr so ganz in Ordnung zu sein mit diesem Johnson.
Ja, was ich hier so ein bisschen merkwürdig fand, also zwei Sachen, was der Johnson da brabbelt, zeigt natürlich auch davon, dass er irgendwie nicht Herr seiner Sinne ist, weil Wurm einer Schlange das Rückgrat brechen zu wollen, ist vielleicht jetzt nicht so das Sinnvollste, ne? Also wie will man das machen? Und vor allen Dingen, wofür soll sich der Gua'uld bei ihm entschuldigen?
Das fand ich auch. Also ich habe keine Ahnung. Ja, er ist verwirrt einfach nur.
Vielleicht hätte er gerne auch einen, ist eifersüchtig auf T'Jaq.
Ich will auch hier besser heilen. Kann ja sein, ne?
Die Wachen packen Johnson und führen ihn ab und dann kommt dann auch schon direkt der Szenenwechsel. Wir sind jetzt wieder im Torraum und Carter arbeitet mit einem Messgerät am Stargate und Daniel hat so einen Schreibblock dabei und macht sich irgendwelche Notizen und tritt an Carter heran und fragt sie dann, was wohl in Johnson gefahren ist. Und Carter vermutet, dass er vielleicht betrunken war und Daniel glaubt das nicht so recht und der sah jetzt nicht aus, als hätte er ein Alkoholproblem. Mhm. Und Carter hört irgendwas oder sieht was aus dem Augenwinkeln und dreht sich um und sieht oben im Kontrollzentrum, wie zwei Soldaten da oben am Sichtfenster kämpfen. Und dabei kommen sie der Scheibe immer näher und man landet dann gegen der Scheibe, die Scheibe bricht und die beiden Soldaten fallen von oben, was werden das sein, 5 Meter, 6 Meter oder so, fallen runter.
Ja, ungefähr.
Und kommen auf dem Boden auf, bluten und Carter rennt dann rüber und gucken. Scheinbar sind die auf jeden Fall mal mindestens schwer verletzt und Carter rennt zum Telefon. Im Deutschen steht da Sicherheitsdienst in Sektion C, zwei Männer sind tot. Ja. Im Englischen ruft sie nicht nach dem Sicherheitsdienst, weil was sollen die noch da machen? Genau, irgendwie haben sie Angst, dass sie zombifiziert sind oder sowas. sie ruft im Englischen nach einem Medic.
Würde auch mehr Sinn machen, da bin ich auch gestolpert und dachte, ja, hat die eine Vorahnung, kommen jetzt hier aus allen Ecken noch so Leute, die verrückt spielen oder macht wirklich keinen Sinn an der Stelle. Was ich mich noch gefragt habe, da oben dieses Glas, ne, wo die da durchfliegen, haben die das später geändert, dass das irgendwie, ja, Panzerglas oder etwas stabiler ist oder haben die das so gelassen? Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt.
Also, weil eigentlich müsste das Panzerglas sein, ne? Also
ja, die Iris, oder? Das ist so eine militärische Einrichtung und...
Genau, die Iris haben sie ja auch erst später eingeführt, ne? Also wenn sie davon ausgehen, dass da irgendwie Incoming Travel ist und so eine Iris stampfst du ja jetzt, das ist eine Spezialanfertig, stampfst du ja jetzt auch nicht einfach so aus dem Boden. Das heißt, man kann den Raum hermetisch abriegeln, also es würde keinen Sinn machen, wenn das kein Panzerglas wäre. Also
vor allen Dingen, die haben ja auch schon jetzt diese... Ja, Stahltüren, die sich dann relativ schnell halt auch schließen und alles ist sich auf Sicherheit getrimmt. Ich meine, man hat da schon die Geult in der Einrichtung gehabt, also dass das so normales Glas ist. Ja gut, aber wir hatten ja auch in der Folge diesen Arzt, ja, dem man seine Befähigungen zumindest mal in Frage stellen könnte. Deshalb, ich glaube, hier am Anfang haben wir da noch einige Sicherheitsprobleme, die uns jedenfalls auffallen, ja. Ja, nun springen wir in den Umkleideraum. Der O'Neill steht an seinem Spind da und zieht sich gerade an, als die Carter plötzlich neben ihm steht und ja nur mit einem Tanktop und einer Armyhose bekleidet. Und O'Neill dann, ja, oh, Verzeihung, ich wusste nicht, dass sie hier sind. Und sie küsst ihn dann auf einmal sehr energisch. Also umgekehrte Vorzeichen zur letzten Folge vielleicht. O'Neill reißt sich gleich los. Hey, was soll denn der Quatsch? Ich will dich, sagt die Carter. Sie küsst ihn dann nochmal und O'Neill reißt sich dann wieder los. Das geht so weit, Carter. Und sie reißt ihn dann auf die Bank und legt sich dann über ihn. Sie sagt dann, ja, willst du mich auch? Und O'Neill, nein, jedenfalls nicht so. Vielleicht würde es auch so knistern zwischen denen, könnte man hier reindeuten, ohne das, was auch immer da gerade mit der Carter los ist.
Ja, es ist auch im Englischen so, also von wegen, sie sagt etwas ähnlich, also er sagt etwas Ähnliches, also da scheint es schon irgendwie so die ersten Anspielungen auf die Anziehung zu geben.
Und ja, dann weiter, Carter verflucht, was ist in sie gefahren? Er rollt sich dann über sie und hält sie fest und stellt auch fest, ja, hier wird Zeit, dass sie zum Doktor gehen. Doktor. Ja. Hat er das im Englischen auch so gesagt?
Ja, er sagt zweimal, vor allem im Englischen ist es noch besser, weil da kommt Doktor, Doktor. Time to see a Doktor, Doktor. Also ist schon zweimal. Ja. Aber hier ist natürlich wieder Carter in ihrer Paraderolle. Ne? Wir sind hier wie immer noch beim Carters erotische Weltraumabenteuer-Podcast.
Richtig,
schon wieder so etwas, also die Frau kann sich echt nicht beherrschen.
Vielleicht können wir dann ja auch zu dem Podcast, das würde ja passen, wenn wir zeitgleich so kleine Groschenromane, diese komischen Dinge rausbringen würden, oder mit Carters Abenteuer im Weltraum. Ich meine, wir haben so viele Rassen, erotische Abenteuer. Die gibt's
dann nur unterm Ladentisch.
Ja, natürlich, unterm Ladentisch als PDF und guck mal, so ein Raumschiff hier, kannst du doch Rotlicht reinmachen in so ein Gleiter, das sieht bestimmt auch cool aus.
Ja. Ja, auf jeden Fall wechselt die Szene dann und wir sind in der Krankenstation, beziehungsweise im Türrahmen von der Krankenstation. Und Carter ist mittlerweile auf dem Bett festgeschnallt worden und zappelt da rum. Im Hintergrund liegt vermutlich Colonel Makepeace, auf dem Bett ist auch festgeschnallt. Und Dr. Fraser sagt zu den beiden Helfern, die Carter festhalten, dass man aufpassen muss, dass sie sich nichts tut, bis die Sedative wirken.
Genau, und da kann ich ja gleich mal festhalten, das ist der erste Auftritt hier von Dr. Fraser, wird uns länger begleiten noch, also ich glaube, die haben auf unsere gemeinsame Kritik reagiert, hier mit dem letzten Arzt, das war ja nichts, hatten wir gesagt, oder? Der hat ja auch bei der OP schon die Hälfte nur entfernt. Ich glaube, die haben darauf reagiert und eben die Dr. Fraser jetzt hier ins Stargate Center beordert und ja, die wird gespielt von Terrell Rothery. Ja, für alle Anime-Fans, die Animes im Englischen schauen, also zwei von unseren Zuhörern vielleicht oder Zuhörerinnen, sie hat da die Stimme gesprochen von Kodachi Kuno in Ranma 1/2 und in Dragon Ball D-May. Aber man könnte sie auch kennen aus Akte X, da trat sie zweimal auf. Unter anderem in der Folge Excelsis Day, das müsste auch jetzt die letzte Folge vom Akte X-Cast von der Sommerpause gewesen sein.
Ja, das war das, mit den Kühen, oder?
Ja.
Mit dem, nee.
Ach so, nee, die war, diese Excelsis Day-Folge war in diesem Altenheim mit dieser.
Ja, es ist relativ
Substanz,
frisch.
Ich
bin mir gar nicht sicher, ob das die letzte oder die vorletzte Folge war. Also
wie gesagt,
einmal war das die Kirche mit dem roten Museum oder sowas.
Ja. Genau.
Wenn man das mit dem Altersheim. Wobei, doch stimmt, du hast recht, das war die
letzte. Das war die, ne?
Das war die letzte.
Genau, da, wo wir auch erwähnt wurden, genau. Ja. Ja. Und ja, dann ist sie mir noch bekannt als Battlestar Galactica-Fan, bin ich ja auch aus Caprica, da spielt sie die Evelyn. Ja, dann haben wir sie jetzt hier bei uns mit an Bord im Stargate Center.
Und O'Neill wendet sich auch direkt an sie und fragt, ob sie gleichen Symptome sind wie bei Johnson und sie bejaht das und die anderen Teilnehmer der Mission hätten ähnliche Symptome und sowas Verrücktes hätte sie noch nie gesehen und sie winkt ihn heran, sie will ihm was zeigen und ja, sie treten heraus in den Korridor und einige Mediziner laufen da rum und vor jeder Tür in diesem Korridor steht ein Wachtposten. Und, Fraser sagt, wir haben die Unterkünfte aus der Zeit, als das noch eine Raketenbasis war, in Isolation Zellen verwandelt. Man weiß ja nie, was man durch das Sterntor mitbringt. Sie öffnet dann das Sichtfenster der ersten Tour und Johnson steht gebückt in der Zelle und sein Gesicht ist verformt und verhält sich wie ein sehr wildes Tier. Und Fraser weist dann auf die hervortretende Stirn hervor und sagt, einige von ihnen entwickeln neue Körperbehaarung. O'Neill erkundigt sich für den Grund und Fraser sagt aber, sie wüssten ihn nicht und sie haben sämtliche Spezialisten der Armee angefragt, aber wegen der Geheimhaltungspflicht des Stargate-Projektes sind mir die Hände gebunden.
Das ist aber auch, findest du das nicht merkwürdig, denn eigentlich geht man ja davon aus, okay, das ist alles geheim, aber da muss es doch trotzdem irgendwelche Kanäle geben, in denen das Stargate Center oder eben Pentagon, wer auch immer, dann trotzdem den Kontakt dann zu weiteren Experten zu diesem Thema sucht, oder? Dass es dann einfach gesagt wird, okay, das ist zu geheim, wir können jetzt keinen damit.
Du kannst, ich
meine, es gibt ja auch so.
Du kannst oder? Keine also, Details rausgeben, ne? Also von wegen, wie hat sich die Person infiziert, ne? Also wo.
Aber du kannst sagen, wir haben eine Infektion oder.
Das hat sie ja auch gesagt. Sämtliche Spezialisten der Armee, aber sie kann natürlich nicht an die Zivilbevölkerung, also an zivile Forschung gehen.
Klar.
Das funktioniert natürlich aus. Ergänzt dann auch, dass die Krankheit sich ausbreitet und geht zur nächsten Tür und erwähnt, dass sie noch zwei weitere Fälle in der letzten Stunde bekommen haben. Und ihr guckt ins zweite Sichtfenster. Der Soldat dahinter verwält sich ebenfalls wild und schlägt auf eine blutverschmierte Wand. Also er hat da schon öfter gegen geschlagen, also seine Hände sind blutig. Wie ein wildes Tier halt. Fraser dann wieder, eine derartige Verhaltensstörung ist mir völlig neu. Sämtliche Opfer verhalten sich wie wilde Tiere. Und O'Neill fragt dann, ob Carter das auch passieren könnte und Fraser nickt und sagt, ja, das Verhaltensmuster passt. Alle infizierten Personen verhalten sich wie Urmenschen. O'Neill schließt das Fenster und man geht wieder zurück in den Medizinraum. Die Fraser ergänzt dann auch, die meisten Primatenweibchen wählen ihren Partner für die Paarung so aus, dass sie sich den stärksten Nachwuchs wünschen und dann natürlich sich den Anführer der Horde schnappen würden. Und Jack sich ja geschmeichelt fühlen dürfte. Und er sagt auch, ja, ich fühle mich sehr geehrt, ja.
Wobei ja eigentlich General Hammond das Stargate Center leistet. Aber ja, ist schon klar, was gemeint ist. Ja, dann haben wir schon einen Szenenwechsel wieder. Im Kontrollraum sind wir. Ja, Daniel kommt mit einigen Unterlagen dann dahin, stellt seine Tasse ab. Jack, da sind sie ja. Ich habe im Internet Recherchen über den Astrolab Tekus angestellt, er sieht einige Kratzspuren an O'Neills Hals. Wow, was ist denn mit ihnen los? Oh, der antwortet, ich hatte eine kleine Auseinandersetzung mit Carter und Daniel, ja wieso? Sieht aus, als hätte sie das, was Johnson hat. Ich musste sie in die medizinische Abteilung schaffen. Ja, hat sie Streit mit ihr angefangen, so wie Johnson mit T'Alk? Und O'Neill darauf, nein, sie wollte mich verführen. Und Daniel gleich so, oh, ein schlimmes Schicksal. Fand ich auch einen sehr schönen Dialog. Ja, O'Neill, nein, so war das jetzt nicht. Sie hat sich wie ein wildes Tier aufgeführt, völlig durchgeknallt. Ja, ich möchte gern zu ihr, sagt der Daniel dann. Und dann O'Neill etwas aggressiver. Wieso denn? Ja, na glauben Sie, was glauben Sie, wieso? Ich mag sie und jetzt ist es zu viel. Aber für den O'Neill, er packt den Daniel, wird da wirklich aggressiver. Sie mögen sie, hä? Was soll das bedeuten? Das bedeutet, dass ich sie mag. Wir sind Freunde, lassen Sie mich los. Packt noch fester den Daniel, nein, und... Ja, du hast es auf sie abgesehen. Daniel dann, ja, keine Ahnung, wovon du redest. Ich rede von Samantha, lass die Finger von ihr, okay? Ja, okay, schon gut. Wir können ja zusammen in die medizinische Abteilung gehen. Lassen Sie mich einfach los. Aber der O'Neill schüttelt den dann so richtig durch. Ja, sie sollen mich loslassen. Und O'Neill schlägt den jetzt auch plötzlich, den Daniel. Und dann der dann, ja, Wachen hierher. Und einige Soldaten packen den O'Neill dann. Daniel steht dann vom Boden wieder auf. Und ja, aus seinem Mund läuft Blut heraus und... Eine Soldatin erkundigt sich noch, ob er denn in Ordnung sei.
So kann's gehen. Szenenwechsel wieder. Man ist wieder in der Krankenstation bei den Isolationszellen und zwei Helfer nehmen Daniel und Tia Blut ab und Hammond redet mit Dr. Fraser. Und Fraser sagt, dass sie das den Organismus im Blut der Opfer isolieren konnten und Hammond fragt danach, ob es ein Parasit oder ähnliches wäre. Fraser sagt dann, nee, eher sowas wie ein parasitärer Virus und es...
Covid-19?
Ja, nee, das ist aber kein parasitärer Virus.
Nein.
Und sie sagt, das würde sich von Alin und Cholin, körpereigenen chemischen Transmittersubstanzen ernähren, sogenannten Neurotransmittern. Wenn sie aufgebraucht sind, hören sämtliche Gehirnzellen bis auf die primitivsten auf zu arbeiten. Und Hammond denkt sich dann auch, ne, deswegen führen sie sich also auf wie wilde Tiere. Also Fraser bejaht das, ne? Der Organismus scheint ein Hormon zu produzieren, das die sonst inaktiven Bereiche im Gehirn stimuliert. Etwas derartiges gab es auf der ganzen Welt bisher noch nicht. Daniel dann, ja genau, auf dieser Welt, das wäre eine Erklärung für die Berührten. Und Hammond fragt dann noch nach, wie er das meint. Und Tiak sagt, so wurden die Urmenschen auf P3X-797 bezeichnet, die Berührten. Daniel, aber in Anbetracht dieser Ergebnisse und kann man mit Sicherheit annehmen, dass sie nicht so geboren wurden. Das muss eine äußerst ansteckende Krankheit sein und wir sind mit dem Erreger im Betracht gekommen. Im Hintergrund wacht derweil Carter wieder auf und windet sich im Bett. Fraser fragt sich dann natürlich, dass sich die Frage aufdrängt, warum Tialk und Daniel nicht unter Symptomen leiden. Und Daniel erklärt, dass Tialk durch seinen Symbionten geschützt ist. Tialk stimmt dem zu. Fraser fragt sich aber, was ist mit Ihnen, Dr. Jackson? Keine Ahnung, sagt er. Sie sind der Arzt. Vielleicht bin ich von Natur aus dagegen immun, Tialk. Vielleicht entwickeln sich die Symptome bei dir später. Daniel dann wieder, danke für die moralische Unterstützung. Also, na... Tialk hat natürlich eine tolle Art, einen aufzumuntern. Ja. Das ist, ja. Fraser, ich werde von Ihnen beiden Blut abnehmen und auf den Organismus hin untersuchen. Und sie wettet, dass beide ihn in sich tragen, denn der Erreger scheint wirklich sehr anstrengend zu sein. Das hat sie ja gerade schon mal erwähnt. Hammond, denken Sie, wir haben es hier mit einer neuen Form der Pest zu tun? Wo ich mir denke, Pest, was hat denn der Erreger Pest ist damit zu tun?
Nee. Also überhaupt nicht. Ich glaube, dem Hammond fiel einfach nur ein, okay, früher hier Seuche oder so, was gibt's? Pest fällt mir ein, ich sag das einfach, komm.
Ja, nee, das ist, ja, oder? Das ist ein Übersetzungsfehler, im Englischen heißt es Plague.
Plage, ja.
Na, also
ja, besser.
Ne,
ja.
Jede Pest ist eine Plage, aber nicht jede Plage ist die Pest. Also doch schon.
Herzlich willkommen hier zum medizinischen Podcast.
Ich dachte,
wir haben
jetzt
wieder mal umentschieden.
Ich dachte jetzt eher so an den Deutsch-Podcast. Also wir analysieren
oder
nicht,
so,
nicht jeden Fall, aber jeden Satz auf die Feinheiten der deutschen Sprache. Fraser stimmt denen auf jeden Fall zu. Hammond sagt, das reicht und er wird jetzt befehlen, die Basis abzuriegeln, dass niemand mehr herein und herauskommen würde, bis das nicht alles geklärt sei. Hammond geht und aus einer der Isolationszellen ist ein Klopfen zu hören. Es ist halt O'Neill, der an die Tür klopft. Er sagt, er wird sich selbst schaden. Fraser sagt, ich habe ihn mit Beruhigungsmitteln vollgepumpt, aber vielleicht sollten wir ihm noch mehr verabreichen. Er nimmt eine Spritze und sagt dann, los, los. Die Tür wird geöffnet. Daniel und ein Soldat haben alle Hände voll zu tun, ihn festzuhalten. Also Tialk natürlich auch. Also die krallen sich den O'Neill zu dritt. Fraser sagt, halten Sie den Arm fest. Sie müssen seinen Arm festhalten und verreicht ihm ein Beruhigungsmittel. Und er schläft sofort ein.
Und dann gibt's wieder einen Szenenwechsel, eine ganz kleine Szene. Wir sind nämlich jetzt in Hammonds Büro. Er steht dort und ja, das rote Telefon klingelt. Hier ist es wohl wichtig. Er ist nun dran am Telefon, der Hammond. Ja, wo ist Sir? Hier ist General Hammond. Sir, ich fürchte, wir haben eine echte Krisensituation. Offenbar brachte unsere Mission eine höchst ansteckende Krankheit mit durchs Sternentor. Ja, wo ist Sir? Ganz richtig. Ja, ich habe angeordnet, dass die Basis abgeriegelt wird, aber Sie sollten unbedingt noch eine bewaffnete Division herschicken. Sir, meine Empfehlung lautet, dass jeder, der versucht, die Basis zu verlassen, sofort erschossen und seine Leiche verbrannt wird.
Bleibt ja eigentlich nichts anderes übrig, ne? Also
klar, bei so solchen.
Ja, okay, man könnte die Leute nicht, man müsste die Leute ja nicht unbedingt erschießen, ne? Also man könnte sie auch einfach nur dran hindern.
Erst verbrennen.
Man könnte ja auch einfach nur daran hindern, da irgendwie auszubüchsen.
Rauszubrechen.
Was ich weiß, schießt denen ins Bein oder ähnliches. Also immobilisierst die. Und dann holst du einfach jemanden in einem entsprechenden Schutzanzug, der die Leute wieder zurückbringt. Ja. Also das wäre ja durchaus
oder möglich. Wie in Akte X dann einfach hier so weiße große Zelte aufbauen und die Leute dann dahin packen.
Ja, ist ja nicht nur in Akte X so, ne? Guck nach Amerika, nee. Wo sie aktuell dann auch in solchen Zelten klar. dann alle möglichen Corona-Opfer behandeln oder behandelt haben. Das ist ja heutzutage aktueller denn je. Ja, wieder ein Szenenwechsel. Wieder die Krankenstation. Also deshalb sagte ich auch, ne, so kammerspielartig. Also es spielt ja eigentlich fast nur schon. In der Krankenstation. Manchmal nur ein bisschen Torraum, nur ganz selten auf dem Planeten. Mhm. Ja, in der Krankenstation. Carter wird aus der Krankenstation auf ein Bett geschoben und weitere Patienten sind an Betten gefesselt und Hammond betritt dann auch den Raum und Fraser wartet dort mit Daniel und T'Alk. Und Fraser sagt dann gute Neuigkeiten, General. Hammond sagt, ja, die kann ich gebrauchen, was es denn gäbe. Fraser sagt dann, im Organismus dieser Herren scheint der Virus nicht vorhanden zu sein. Wenn wir jetzt noch feststellen können, warum sie in der Lage sind, ihn abzuwehren. T'Alk ergänzt dann, wir könnten die Unberührten fragen, wenn sie sich vor dieser Krankheit schützen. Da bin ich auch irgendwie drüber gestolpert, weil die Berührten sagten doch, ja, wir werden berührt. Also von wegen, deshalb heißen sie ja berührt und unberührt. Ne?
Genau.
Also die Unberührten müssen nur berührt werden, damit sie den Scheiß kriegen. Also dann, die schützen sich da gar nicht vor. Sie lassen sich nur nicht
anfassen. Nee, die bringen anfassen. Die einfach weg dann. Nee,
sie lassen sich nur
die nicht anfassen. Die bringen die anderen. Ja, sie lassen sich nicht anfassen und die anderen werden da weg in den Wald geschickt. Ja, das ist das ganze Geheimnis.
Ja, aber guck mal hier, das ist doch hier, wie bei uns in aktuellen Zeiten. Die tragen dann auch im Wald hier so einen Mund-Nase-Schutz, ne? Also diese Schleier, das, ja. Also da hätte man jetzt, dafür müsste man jetzt nicht zurückkommen, um das rauszukriegen. Daniel ergänzt dann auf jeden Fall, dass die vielleicht etwas wissen könnten, was sie nicht wissen. Fraser bittet dann um eine Blutprobe eines Nicht-Infizierten. Darin könnte man vielleicht was finden, was man synthetisch herstellen könnte. Also sie geht eher davon aus, dass in der Blutprobe der einheimischen Bevölkerung halt irgendwas ist, ein Antikörper oder ähnliches, aber wir haben es ja gerade schon ausgeschlossen, also das kann es ja eigentlich nicht sein. Sie lassen sich nur nicht anfassen, sie sind genauso betroffen von der ganzen Geschichte und genauso anfällig wie alle anderen. Durch Abstand kann man sich halt nur nicht anstecken, aber
sie ist jetzt zum ersten Mal hier und will da wahrscheinlich erstmal lieber einmal zu viel da dem nachgehen, als dann nicht geforscht zu haben, würde ich jetzt denken, ja.
Ja, sie sagen auch, ja, so wegen something in the system to protect them, also es ist kein Übersetzungsfehler, es ist irgendwie die falsche Annahme, aber ist ja auch egal, sie braucht auf jeden Fall eine Blutprobe. Hammond fragt dann Daniel und T'Alk, ob sie Blut abnehmen könnten und die beiden schweigen aber daraufhin und Hammond befiehlt dann dem Doktor, dass man den beiden zeigen müsste, wie das denn zu passieren hätte. Er gibt dann auch den Marschbefehl, in einer halben Stunde wäre es soweit. Daniel erkundigt sich noch von wegen wirklich nur wir beide und Hammond sagt, dass sie immun wären. Ich kenne sonst niemanden, der es wäre, sagt er. Und geht dann auch und lässt die beiden, also die drei, alleine und es kommt auch wieder ein Szenenwechsel.
Jetzt sollen ja eigentlich die zwei hier dann nochmal die Eisen aus dem Feuer holen, aber es sind ja wirklich nur zwei und das ist schon wenig. Ich meine, so ein fremder Planet, hätten die da nicht irgendwelche Hunde, so Schäferhunde als Verstärkung mitnehmen können, jeder einen an der Hand?
Nein, vor allen Dingen, also mal ganz ich ernsthaft, nicht, die hätten auch einfach Leute machen. Durchschicken können, alle mit einem entsprechenden Schutzanzug.
Ja.
Also es wäre auch völlig wurscht, wenn du jetzt zum Beispiel auch halbwegs Infizierte nimmst, bei denen es noch nicht ausgebrochen ist. Weißt du, die wären ja genauso in dem Fall. Sie können sich nicht doppelt ansprechen, sie sind auch bei Bewusstsein. Ja, okay, wenn sie sich doof benehmen, ist natürlich dann risikobehaftet. Aber sowas wie ein Schutzanzug wäre doch hätten relativ simpel gewesen. Ja. Damit kannst du dich jetzt zwar nicht so gut bewegen, aber so what?
Kommt ja auch später in der Serie noch vor. Also eigentlich haben wir die parat hier im Stargate Center. Nun denn, wir sind wieder im Torraum. Daniel und T'Alk betreten ja in Uniform natürlich bewaffnet auch den Torraum. Das Stargate ist schon aktiviert und Daniel niest, also hat hier wieder seine Allergien. T'Alk dann, hab keine Angst, Daniel Jackson. Die Berührten haben Angst vor euren lauten Waffen von der Erde. Wir können sie ganz leicht überrumpeln. Daniel, ja, na schön, wenn du das sagst. Und sie treten durch das Stargate.
Ja, man kommt wieder auf P3X-797 heraus im Wald und sie machen sich auf den Weg und Daniel hält auf jeden Fall plötzlich an. Er ruft dann T'Alk. Daniel hat nämlich gesehen, dass im Unterholz eine Frau liegt und zwar Milosha, die wir ja schon beim ersten Besuch gesehen haben. Sie würde leben, sagt er, aber T'Alk stellt dann fest, dass sie wohl die Krankheit befallen hat. Ne? Deshalb hat man sie dann auf der dunklen Seite wohl ausgesetzt. Das stellt aber auch Daniel fest. Ne? Dann setzen sie hier einfach hier draußen aus. Aber das haben die ja schon gesagt. Ne? Also man hatte das ja schon beim ersten Besuch, ne, dass die dann auf die dunkle Seite kommen.
Und dann da aus abgeliefert werden, ja.
Ja, Tiag stellt aber fest, also, dass die Menschen ja nicht besser werden. Man sperrt die Infizierten in eine kleine Kammer, also da wäre ein Wald ja vielleicht, also das ist das, was er impliziert, ne, so ein Wald vielleicht deutlich besser. Aber Daniel bläst natürlich wieder dann dagegen. Also der ist heute sehr, sehr auf Krawall gebürstet, um sie zu schützen, sagt er nämlich. Ne, also er widerspricht allem und jeden, einfach so aus Protest. Ich habe keine Ahnung, vielleicht hat er seine Tage. Tiag ergänzt dann auch schon wieder, nur um alle anderen zu beschützen, aber da gibt es kaum einen Unterschied. Daniel lenkt aber diesmal ein und sagt, du hast recht, sind wir Leprakranke und auf der dunklen Seite befindet sich die Lepra-Kolonie. Und jetzt kommt wieder, ne, wir hatten es in der letzten Folge so von wegen, what is an Opera? Und jetzt kommt, what is an Leprakranker? Ne? Also,
ja, what is a Lepra? Auch sehr gut.
Das ist auch sehr, sehr cool. Daniel, ja, wir müssen ihnen helfen und er bedeckt auf jeden Fall Milosha mit einer Decke. Er beschwert sich bei Tiag, dass er auch ein bisschen was tun könnte und Tiag winkt aber ab, dass es sei ein langer Weg und wir sollten sie hier lassen. Und vor allem langer Weg ist auch, ne, also wie finden die dann einzelne Personen da drin? Also sie haben beim letzten Mal haben sie Milosha gesucht, weil sie wurde entführt und finden die dann in einem scheinbar doch riesengroßen Wald. Na, vielleicht sind die auch alle gechippt.
Wer weiß.
Wie merkwürdig, dass sie vorhin da hingegangen sind, um sie abzuholen, weil wenn sie entführt worden ist, ist sie berührt und als Berührte hat sie die Krankheit, dann hätte man sie direkt da lassen. Ja. Also ist irgendwie merkwürdig. Daniel besteht aber darauf, dass man sie mitnimmt. Er hebt dann Milosha hoch und wir hatten darüber, glaube ich, in der letzten Folge gesprochen, ne, dass er ja, der Schauspieler, ja doch recht kräftig ist und man das ja dann ein bisschen versteckt hat mit so weiten Klamotten und so. Aber er hebt jetzt einfach mal diese Frau hoch. Was ich weiß, selbst wenn sie nur 40 Kilo wiegt, sind das 40 Kilo. Das und eben mal sowas hatte ich nur auf den Armen. Die Wilden tauchen auf. Tiag feuert seine MP in der Luft ab und die Wilden halten Sicherheitsabstand. Daniel hat natürlich wegen Milosha keine Hände mehr frei. Er ruft nach Tiag und Tiag sagt, feuer deine Waffe ab, das wird sie vertreiben. Tiag feuert weiter und Daniel legt Milosha auf den Waldboden und die Wilden kommen von hinten auf ihn zu und packen die beiden und verschleppen sie. Ne? Die anderen Wilden, die mit denen Tiag sich da beschäftigt, verschwinden auch. Tiag hat natürlich nicht gesehen, was hinter ihm passiert und sagt Daniel Jackson und dreht sich um und wiederholt's nochmal, Daniel Jackson und Daniel ist halt nicht mehr da. Auf dem Boden liegt nur noch Daniels Brille.
Der, ja, Tiag nimmt dann auch seine Nachtsichtbrille ab und da ist mir was aufgefallen und zwar ist dann so ein merkwürdiger Piepsound, warum auch immer, das war vorher nicht so, als die ihre Nachtsichtbrillen abnahmen und der klingt fast 1:1 wie R2-D2, wenn er so lospiept. Ich weiß nicht, warum das hier so drin war in der Folge, ja.
Vielleicht hat er das Ding ausgeschaltet.
Kann sein, ja. Aber klang wirklich wie R2-D2. Fand ich nur ein sehr nett, kleines Detail. Und ja, wir sind in einer der Isolationskammern jetzt im Stargate Center. Die Tür von der Unils Kammer wird geöffnet. Der sitzt da nahezu regungslos in der Ecke. Sein Gesicht ist schon sehr verformt. Er verhält sich wie ein ruhig gestelltes Tier, hat ja vorhin auch diese vielen eben Beruhigungsmittel in Spritzenform da bekommen. Die Dr. Fraser betritt die Kammer mit einigen Helfern. Sie bringen Hammond nun da hinein, hat wohl so eine Zwangsjacke an und der ist jetzt auch wohl von der Krankheit betroffen. Ja, es tut mir leid, Colonel O'Neill, aber ihr Einzelzimmer müssen wir jetzt in ein Zweibettzimmer umwandeln. Wir haben einfach keinen Platz mehr, um alle Opfer unterzubringen. Alle Arrestzellen sind belegt, sogar schon die Lagerhallen. Ja, sie will den Raum dann wieder verlassen, aber der O'Neill regt sich dann und meint leise, viel Glück, Doc. Und die Fraser so, ja, was haben sie gesagt? Ja, geben mehr. Was, wovon soll ich ihnen mehr geben? Er hält ihr so den Arm hin, also deutet darauf, ja, dass er mehr Beruhigungsmittel möchte. Ja, eine Spritze, fragt die Fraser. Wollen Sie mehr Beruhigungsmittel? Sie haben doch bereits die maximale Dosis bekommen. Zweimal so viel wie alle anderen, weil sie aggressiver waren. Und er aber bleibt dann dabei, ja, gebe, also so wie er sich noch äußern kann. Und die meint, nee, das ist so gefährlich. Sie steht dann auf und O'Neill war lauter, ja, geben. Warum sind Sie denn so hartnäckig? Und zu einem Helfer dann, ja, kommen Sie, sagt die Dr. Fraser und gibt dann schließlich O'Neill noch eine Spritze. Der will sich wohl wirklich mit aller Macht dagegen diese fremden Einflüsse wehren und die Fraser dann auch, ja, sie müssen große Schmerzen haben. Sie steht dann auf, will den Raum verlassen, aber O'Neill redet weiter. Ja, Doc verzieht so das Gesicht bei jedem Wort. Ma, ich bin's. Sie sind also noch irgendwo da drin, ja? O'Neill, Traum? Also hofft, dass er das alles nur träumt. Aber das wird natürlich verneint von der Dr. Fraser. Und ja, diese Betäubungsmittel würden wohl, ja, diese primitiven Triebe unterdrücken. Können Sie mich hören? Fragt sie. Ja, O'Neill fragt, ja, was ist? Also was ist hier überhaupt los? Und Fraser antwortet, ja, ein parasitärer Virus. Und wir können nur sagen, dass er eben die körpereigene Chemie insgesamt beeinflusst. Der Testosteronspiegel steigt extrem, deshalb auch das aggressive Verhalten. Ein Histaminolytikum, es spaltet Histamin. O'Neill, ja, experimentieren. Will dann wohl, dass er für Versuche benutzt wird und die Dr. Fraser meint ja, nein, Sir, das kann ich nicht, aber O'Neill bleibt dabei, ja, sie müssen es.
Wir sind wieder auf P3X-797 und zwar in dem Gebäude, also es sieht halt tempelartig aus, ne? Also am Gebäude ist nur der Schauplatz und Tiag steht vor dem Tempel, schaut sich nochmal um, geht hinein. Da stehen dann zwei Wachen und er läuft Tuplo und seiner Frau drin dann in die Arme. Tuplo, obwohl sie ihnen ja schon gesagt haben, dass sie nicht so nennen sollen, sagt dann, willkommen mein Gebieter, wo sind ihre Freunde? Tiag sagt, meine Freunde sind krank, weil sie hier waren. Die Frau sagt dann wieder, ne, das haben die Berührten getan. Tuplo, sie wurden von den Hilkscha verflucht und Tiag erklärt aber, dass es kein Fluch sei, sondern eine Krankheit. Er hätte einen seiner Freunde im Reich der Dunkelheit verloren und man müsse ihm helfen, ihn zurückzuholen. Tuplo ist aber eher entsetzt von der Vorstellung. Wieso? Damit er uns alle mit seinem Fluch anstecken kann? Nee, das wäre besser, wenn er dort blieben würde. Tiag sagt aber, er hat die Krankheit nicht, er wäre immun, er ist nicht verflucht und Tuplo sagt dann aber, ja, nee, dann ist er bestimmt schon tot. Ja, Tiag versucht es dann auf eine andere Art und Weise und versucht dann die Menschlichkeit in ihm zu appellieren und sagt dann, er hat seine Tochter bei sich und Tuplo winkt aber auch wieder ab, ne, Milosha ist tot und Tiag, nee, nee, sie ist da draußen in der Dunkelheit, er hätte sie gesehen.
Die Wahrheit ist irgendwo da draußen.
Genau. Ihr müsst mir helfen und sie und meinen Freund zurückbringen. Und wie gesagt, er ist überhaupt nicht davon begeistert und weist nochmal darauf hin, dass sie unter den Berührten lebt, dass sie nicht mehr unter ihnen leben würde und nicht mehr unter ihnen leben könnte und deswegen sei sie tot und Tiag besteht darauf, sie ist nicht tot. Tuplo, also er würde seiner Tochter helfen, würde er es nicht mit Sicherheit wissen, dass das unmöglich wäre. Die Frau ergänzt dann auch, dass viele Angehörige unter den Berührten haben und dass ihr eigener Vater dort sei, aber dass man es akzeptieren müsse. Ne? Man könne ihnen nicht helfen, deshalb wären die für die einfach tot. Und ich nehme an, das ist dann einfach gedanklich einfach besser, wenn du davon ausgehst, dass die Leute tot sind, dann kannst du damit auch irgendwie abschließen, als dass du da irgendwie jeden Tag daran denkst, dass sie irgendwie leiden und man nicht bei denen sein könnte, wie auch immer. Wobei, da muss man sich aber schon kräftig das einreden, dass das irgendwie funktioniert. Aber egal. Vor allem der Tiag. Der stoische Tiag fragt dann, wie könnt ihr bloß so herzlos sein?
Das fand ich auch.
Dieser absolute Klotz.
Ja, ja.
Das ist auch sehr, sehr geil.
Sehr gut.
Tuplo bittet Tiag auf jeden Fall jetzt zu gehen. Tiag bittet dann um eine Probe von dem Blut, wenn man ihm schon helfen will. Und davon ist man nicht begeistert. Und die Frau sagt dann auch, ich will diesen Mann nie mehr in meiner Gegenwart sehen. Und Tuplo, kennst du auch, ihr seid hier nicht mehr willkommen. Wenn wir zurückkehren, dann erwarte ich, dass ihr nicht mehr da seid. Die beiden verlassen den Raum. Tiag geht zurück zum Eingang und sagt zu den Wachen, tut mir leid, und schlägt sie da nieder, nur um dann die Spritze rauszuholen und um den Wachen dann Blut abzunehmen. Die nächste Szene kann man so gut wie überspringen, ne? Also nochmal im Wald und Daniel mit den Wilden an der Feuerstelle. Er will sich irgendwie verdrücken, aber man packt ihn und schlägt ihn dann gepackt, wieder nieder.
Ja, hier muss ich noch was erwähnen, und zwar, ich weiß nicht, mir kam es in dieser Folge sehr, also ich fand es sehr belustigend, aber auch leicht befremdlich, wie Tiag läuft. Der läuft immer so geradeaus und wie so ein Roboter. Also es hat mich wirklich an Robocop oder irgend sowas erinnert. Und ich fand es auch witzig, weil er dann immer teilweise das Tempo variiert, aber sonst eigentlich immer nur geradeaus läuft. Das ist mir aufgefallen. In dieser Szene von eben am Ende, eben mit diesem Blutabnehmen, das wurde wohl falsch gemacht. Ja, da wurde wohl fälschlicherweise Blut vergossen und er brach nämlich das Siegel von diesem Fläschchen und führte die Nadel ein. Das hätte wohl eigentlich umgekehrt sein müssen und es ist also unwahrscheinlich, dass er so Blut abnehmen konnte.
Aha.
Nur so viel dazu. Ne?
Guck mal,
fiel mir natürlich auch nicht auf, weil ich bin da nicht vom Fach.
Ja, wir sind multifunktional. Jetzt sind wir schon beim Medizin-Podcast angekommen.
Natürlich, also wir vereinen hier wirklich alles. Ich meine, was hatten wir noch? Wir machen noch einen Highlander-Podcast demnächst. Keine Freizeit und keine Arbeit mehr. Naja, warum nicht? Wobei, das wird es einfach ersetzen, ne? Muss nur noch irgendwer bezahlen, oder?
Ja.
Die Szene im Wald hattest du eben erwähnt. Und wir sind nun wieder auf der Krankenstation. Die Dr. Fraser behandelt dann ja mit einer Helferin zusammen die Carter, die ja immer noch da am Bett festgeschnallt ist. Hat auch eine Wunde an der Seite. Und die Fraser sagt dann, ja, das ist sehr gut zur Helferin. Tiag betritt den Raum und Fraser unterhält sich weiter mit ihrer Helferin, ja, Augenblick. Und zu Tiag dann, Gott sei Dank, dass sie wieder da sind. Was ist mit Captain Carter, fragt er. Und ja, die Dr. Fraser dann, eine andere Patientin hat auf sie eingestochen. Keine Sorge, es sind nur oberflächliche Wunden. Es ist nichts Ernsthaftes passiert. Uns ist der Platz hier ausgegangen. Wir mussten die Isolationszellen doppelt belegen. Ja, sie verlassen die Krankenstation dann Richtung diese besagten Isolationszellen. Tiag sagt, ja, hier, die Mission war erfolgreich. Ich konnte hier Blutproben nehmen und übergibt sie. Gute Arbeit, Mr. Tiag. Sie nimmt die Blutprobe dann an sich. Sagt sie denn im Englischen auch ja hier gute Arbeit, Mr. Teal'c, oder ist es da anders?
Nee, es ist Mr. Teal'c, ja. Nee.
Ja, finde ich auch sehr witzig, weil wirkt schon befremdlich, aber warum nicht, ja.
Ja, die Krankenstation, ne? Wir verlassen die Krankenstation, sind wir über die Isolationszellen und Teal'c geht in O'Neills Raum und spricht ihn auch an und O'Neill wieder abgehackt, ja, er entschuldigt sich auf jeden Fall bei ihm und sagt dann, er hätte Daniel Jackson in der Dunkelheit des Planeten verloren, es täte ihm leid. Und ja, ein paar Minuten später kommt Frasier in die Isolationszelle und Frasier sagt, Colonel O'Neill, ich bin da möglicherweise auf etwas gestoßen und sie hätte die Blutprobe untersucht, die Teal'c mitgebracht hätte. Diese enthielte wohl kein Histamin, also so gut wie nichts. Und O'Neill in seinem Zustand kann er das natürlich nicht so fassen, wobei ich glaube, so technisch versiert ist Jack auch nicht im realen Leben, also wenn er in der Höhe ist. Also er würde auch so
reinschauen. Ja.
Ja. Frasier ergänzt dann, wenn die Bewohner dieses Planeten Menschen sind, wie sie sagen, dann muss sich in ihrem Blut Histamin befinden. Teal'c erkundigt sich, was das denn bedeuten würde. Und Frasier ergänzt, wie ich schon sagte, dieser Mikroorganismus ist ein Histaminolytikum. Es ernährt sich von Histamin. In den Unberührten befindet sich kein Histamin. Deswegen überlebt der Virus in ihnen nicht. Und das ist Quatsch. Also es, im Englischen heißt es auch so, aber wir haben ja herausgefunden, die Unberührten haben Angst vor den Berührten. Sie wollen sich nicht von denen anfassen lassen, weil sie könnten sich dann infizieren. Also entweder bin ich immun, dann kann mich niemand infizieren, dann sind mir auch die Berührten völlig egal. Also es irgendwie widerspricht sich das Ganze. Das ist irgendwie so Heckmeck in dieser Folge. Aber Teal'c ist ja, versteht das ja auch nicht so ganz. Er sagt ja auch, ich verstehe das nicht. Die Unberührten sind die, die zu Berührten werden. Wenn sie diese Substanz, von der sie sprechen, nicht in sich tragen, warum verändern sie sich dann einige von ihnen? Ja, ne, Frasier stellt dann irgendwie Vermutungen an, nur weil einige von ihnen einen niedrigen Histaminspiegel haben, was bedeutet, dass sie wahrscheinlich auch über Nahrung nie ein natürliches Antihistamin zu sich nehmen. Diejenigen, die es nicht essen, werden diese Krankheit bekommen. Und dadurch kamen wir auf diese Idee. Ja, hä?
Aber das ist auch nicht so glaubwürdig, finde ich, oder? Weil die leben da ja stammähnlich. Das heißt, die werden zu 95% alle das gleiche essen. Wahrscheinlich irgendwie hier ein Tier, was sie über Lagerfeuer braten oder Pflanzen. Ich glaube nicht, dass dann der eine sagt, ach nee, hier, ich bin Veganer, der andere isst nur Fleisch. Ja, also die werden doch alle dasselbe essen.
Genau, bei Kindern könnte ich das ja nachvollziehen. Nee, ich esse meinen Spinat nicht oder sowas. Dann wäre die Rasse schon lange ausgestorben, wenn alle Kinder sich infizieren würden.
Sie mussten es irgendwie erklären, aber schwierig.
Ja, auf jeden Fall ergänzt dann Frasier noch, dass Dr. Jackson und sie unter einer akuten Rhinitis leiden würden und starken Allergien und deshalb halt selber Antihistaminikum zu sich nehmen würden. Deswegen hätten die beiden das auch nicht. Sie legt das noch näher klar, ne? Antihistaminpräparate und sie hätten halt keinen Histamin, von dem sich der Mikroorganismus ernähren könnte, genau wie die Unberührten. Teal'c erkundigt, fragt nochmal genau nach, heißt das, sie haben ein Mittel dagegen? Frasier stimmt zu, ne? Man müsste ihnen Chlorphenamin verabreichen und abwarten, ob es hilft. Und O'Neill mischt sich wieder ein und mit seiner radebrechenden Stimme Frasier sagt aber, Menge, die Dosis, die erforderlich sei, um dem Körper sämtliches Histamin zu entziehen, könnte schädlich sein, ob ihm das klar wäre. Und Frasier nimmt dann ihre Spritze und spritzt in Jacks Topf noch mehr von dem Zeug. Und sie sagt dann noch, jetzt können wir nur noch hoffen und schließen sie ihn wieder ein. Teal'c legt O'Neill auf sein Bett und beide verlassen daraufhin die Isolationskammer.
Und wir springen in eine Isolationszelle bzw. auch den Korridor. Teal'c sitzt vor der Zelle, als es von drinnen dann gegen die Tür klopft. O'Neill aus der Zelle, Teal'c, Doc, machen Sie die Tür auf, Teal'c. Der steht auf und zieht die Klappe da auf. Colonel O'Neill, Lucy, ich bin zu Hause, sagt er. Teal'c, ich bin nicht Lucy. Also da musste ich schon sehr laut lachen. Fand ich einfach zu gut hier mit seinem nicht vorhandenen quasi Gesichtsausdruck. Und O'Neill, das weiß ich doch hier. Das ist nur eine Anspielung auf einen, schon gut, mach die Tür auf. Aber der sagt, nein, hier, ich rufe die Ärztin. Und O'Neill, nein, komm schon, mir geht's gut. Ich bin wieder ich selbst, mach jetzt auf. Aber der Teal'c bleibt dabei. Ich kann nicht sicher sein, dass du selbst bist. Du hast mich Lucy genannt.
Das erinnert mich an eine Folge aus meiner Kindheit bei Alf. Da hat er doch auch irgendwelche komischen Anfälle, was ich war, sowas wie so Bonfahr und da sitzt er doch in dieser Kiste und er will dann den Jungen irgendwie dazu verleiten, ihn dann rauszulassen, obwohl man ihn völlig absichtlich in diese Kiste gesperrt hat. Komm, lass mich raus. Ich bin's doch, der O'Neill.
Ja, haben wir vielleicht hier Alf-Fans in der Regie oder eben
ich weiß, es ist
am Set?
die Szene.
Ja, möglich, klar.
Welche Serie ist das denn? Ich bin zu Hause, Lucy.
Das komme ich später noch drauf. Okay. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Ich hatte es in der Trivia dann, aber alles später kommen wir dann nochmal drauf, genau.
Ansonsten wüsste ich jetzt nur die Dinos, wo er immer reinkommt und sagt, ich bin da, wer noch? Ja.
Aber stimmt, das gab's auch noch.
So, wir sind wieder im Kontrollraum. Das Stargate wird aktiviert und der sagt allen Ernstes, gezündet. Chevron 3, gezündet.
Ja, es ist so ein Pyromane vielleicht.
Echt gut. Im Englischen heißt es encoded.
Ja, das ist besser.
Ja, aber gezündet? Aber passierte das in den letzten Folgen auch? Also ich bin da bei den letzten Mal nicht gestolpert.
Ich glaube nicht, nein. Wir hätten es gemerkt, glaube ich. Ich fand das auch sehr merkwürdig, weil was wird da gezündet? Okay, ist es vielleicht, weil es ab und zu da unten mal qualmt, wenn sich das Stargate dreht? Oder
ja, war das nicht eine Kühlung oder irgendwie sowas?
Ja, kann sein. Irgendwie. Aber gezündet, ja.
Auf jeden Fall, Hammond steht auch im Kontrollraum und er ist scheinbar wieder gesund. Ne? Der Techniker zündet jetzt sein Chevron 4, also der Pyromane ist weiter am Werk. Und im Torraum selber rüstet Dr. Fraser und Neil Carter und Teal'c und einige anderen Soldaten mit Betäubungsgewehren aus. Fraser erklärt, dass halt die Gewehre mit Betäubungspfeilen geladen sind, die dieses Chlorphenamin enthalten. Wenn ein Berührter davon getroffen wird, müsste er lang genug in Bewusstlosigkeit versetzt werden, damit der Virus ausgehungert wird. Wünscht ihnen auch viel Glück. Ne? Und Neil bedankt sich und Carter fragt sich, wie sollen wir damit alle Berührten betäuben? Und Neil sagt, ja, wir suchen ja Daniel, ne, also alle, die uns da bis dahin im Weg stehen und die betäuben wir und den Rest, das muss man den Unberührten überlassen. Carter hofft, dass Daniel noch lebt, ne, und erkundigt sich, ne, glauben sie auch, dass er noch lebt? Und O'Neill, das sollten wir jetzt herausfinden und dann treten sie durch das Stargate.
Das fand ich etwas, zumindest kann man darüber nachdenken, weil in dem Wald, du weißt ja nicht, wie viele Hunderte an Stämmen oder Neandertalern da leben und wenn da jetzt jeder so ein Betäubungspfeile, so eine Gewehr hat, wie viele Pfeile haben die dann pro Person? Das wird doch niemals ausreichen. Hätte man da nicht lieber irgendwelche Granaten umrüsten können, den Stoff da reinmachen, dann werfen, dann hast du hier flächenmäßig mehr erreicht. Aber fand ich ein bisschen merkwürdig, dass diese Gewehre dann für alle dann das ausreichen sollte.
Nee, sagt ja, ne? Wegen alle, die uns im Weg stehen, bis wir Daniel haben und der Rest müssen die Anwesenden, die Einwohner, Bewohner machen.
Ja, wäre dann nur so eine temporäre Lösung, der Rest müssen die erledigen, ja. Wir sind ja jetzt wieder in diesem besagten Wald von P3X797. Daniel sitzt da mit den anderen Wilden am Feuer und ist auch, wie man jetzt erkennen kann, von der Krankheit betroffen und hält diese Milusha im Arm. Beide kauen da an einem Fleischstück. Die Soldaten gehen in Deckung und Carter dann, ja, wahrscheinlich hat die Wirkung des Antihistamin nachgelassen bei ihm. Auf O'Neills Befehl hin schießen sie dann gleichzeitig auf die Wilden und betäuben die. Nur Daniel und Milusha lassen sie da, beschießen sie erstmal nicht und O'Neill dann, Daniel, dieser Lüstling, wenn er so weitermacht, hat er bald auf jedem Planeten ein Mädchen. Und ja, Carter, ich verpasse ihm eine Injektion einfach. Sie zieht eine Spritze auf und geht dann auf den Daniel zu. Auf einmal setzt er zum Sprung an, doch kurz... Oh, nicht auf die Toilette gehen, bitte. okay, sehr gut. Und ja, setzt zum Sprung an, aber bevor er eben da seine Aktion ausspielen kann sozusagen, verpassen die Soldaten ihm und Milusha eine Ladung dann. Ja, mit dem Betäubungsgewehr.
Ja, wir haben wieder einen Szenenwechsel. Wir sind wieder in diesem tempelartigen Gebäude. SG-1 geht mit zwei weiteren Soldaten in den Tempel und Teal'c trägt Daniel auf seinen Schultern und Tuplo, was tut ihr da? Die Frau von Tuplo, ihr dürft die Berührten nicht zu uns bringen, verschwindet sofort. Also man hört da auch die Angst raus, dass sie sich selber infizieren. Wir gehen an der Stelle nicht darauf ein, ne, dass die angeblich immun sind, nicht immun sind oder dann durchs Essen oder nicht. Und ihr bittet aber um Gehör und Carter erklärt dann, man hätte ein Heilmittel gefunden und könnte Milosha zurückholen. Teal'c jetzt noch und euren Vater. Jetzt sagt Tuplo, dass man sie in den Isolationskreis legen sollte. Jetzt wissen wir auch, wie diese Ecke heißt, wobei das gar kein Kreis ist. Ne? Also die werden einfach auch irgendwie auf die Treppe, an die Treppe gelegt, aber wie auch immer. Tuplo ergänzt, wir wollen euch anhören. Und Teal'c bringt Daniel rein. Die Wachen versperren ihm den Weg. Ne? Die hatten halt schon beim letzten Mal unangenehme Erfahrungen mit Teal'c gemacht. Und Tuplo winkt aber ab, man soll ihn passieren lassen. Wenige Minuten später sitzt man an einem Tisch. Tuplo fragt, wenn ihr keine Götter seid, wie habt ihr dann diesen Fluch besiegt? Und O'Neill dann, ja, wäre kein Fluch. Es ist eine Krankheit. Carter, ein Virus. Wobei die vermutlich mit weder dem einen, also Krankheit schon, aber was ein Virus ist, werden die auf der Stufe nicht. Wobei ich das interessant finde, dass sie irgendwie nicht so von wegen, ja, Fluch, Fluch, Fluch. Also gerade in diesen, gerade in diesen Kulturkreisen, auch so altes Ägypten, die Leute kannten ja durchaus das eine oder andere. Ne? Also viel Wissen ging verloren, die kannten die Kraft der Natur, ne? Das, was man früher auch so als Kräuterhexe bezeichnet hat. Also vieles ist ja mittlerweile wieder verschwunden. Aber damals kannte man solche Dinge auch. Klar hat man das dann als göttlich gegebenenfalls in manchen Zeiten, wie man dagegen vorgeht, was man dagegen tun kann. Also, dass man da jetzt unbedingt einen Fluch rausmacht, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, Daniel ruft irgendwie Jack und O'Neill, naja, er kommt zu sich, die stehen auf und gehen rüber und Daniel erkundigt sich, wo wir sind. Kialk erklärt das Offensichtliche, dass man auf der hellen Seite von Petra X797 sein würde. Daniel bläst wieder ins selbe Horn, was am Anfang schon gesagt, wir sollten ihm nicht, wollten wir ihm nicht einen schöneren Namen geben und er nimmt seine Brille von Tiak entgegen und O'Neill nickt, er wäre ganz der Alte, ganz normal und Carter, ja, sehr schön. Die Frau von Duplo, das müsst ihr erklären, was wir eigentlich gerade schon gemacht haben. Carter, wir wissen, wie man den Fluch kurieren kann. Duplo wieder, wie, wenn ihr keine Götter seid. O'Neill, kommt mit hinaus, wir zeigen es euch.
Und nun gehen wir auch hinaus und zwar an die Waldgrenze, also da, wo wir auch vorhin schon gesprochen haben, dass es dann wirklich auf einmal hell ist, dort im Verhältnis zu dem Wald daneben. Ja, die Soldaten, Tuplo, seine Frau da und weitere Bewohner stehen an dieser Waldgrenze. Aus dem Wald kommen nun diese Wilden, die sind wohl alle geheilt und die Frau dann erkennt ihren Vater wieder, freut sich, sie liegen sich in den Armen. Tuplo läuft auf seine Tochter Milosha zu, viele fallen sich da auch noch um die Arme und ja, es wird laut gejubelt. Tuplo kommt dann mit seiner Tochter im Arm zu SG-1. Ihr habt es wirklich geschafft, ich danke euch. Er fällt dann auf die Knie und O'Neill dann, ja, wir zeigen euch, wie ihr die übrigen heilen könnt. Und SG-1 geht mit den anderen Soldaten dann zurück. Und die Carter dann zu dem O'Neill, Sir, und der, ja, was mein Verhalten von neulich angeht, ich war nicht ich selbst. Und O'Neill, ja, ach Carter, ich kann mich nicht einmal mehr daran erinnern, wie sie sich verhalten haben. Und sie so, nein. Und er, nein, ich war doch auch infiziert, wissen sie nicht mehr. Und die Carter, ach ja, richtig gut, dann bin ich aber froh. Und O'Neill weiter, ach übrigens, wie geht's der Wunde? Wunde? O'Neill, ja, ich habe gehört, jemand hat ihnen ein Messer in den Bauch gestoßen. Ach, das ist gar nichts. Mit etwas Glück gibt es nicht mal eine Narbe. Und O'Neill dann darauf, ja gut, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Und die Carter lächelt, wirklich? Und O'Neill, ja, na klar, wenn sie nicht richtig verheilt, werden sie wohl nie wieder dieses süße, kleine, nabelfreie Top tragen. Ja, er geht weiter. Carter sieht ihm einen Augenblick entgeistert so hinterher, aber wo gewinnt's dann auch? Das ist das Ende dieser Folge.
Wobei, so genau habe ich in der Szene gar nicht hingeguckt, als die da an seinem Spind stand, aber ein nabelfreies Top, die hatte doch Military-Unterwäsche an, also das war doch so ein typisches Feinripp in, wie nennt man das, in was für einem grünen?
Ja,
Olivgrün,
NATO-Olivgrün? Es war, glaube ich, Olivgrün, wenn mich meine Sinne nicht täuschen, ja.
Also das wäre schon wirklich merkwürdig, würde die Army irgendwelche bauchfreien
Oberteile. Aber es war relativ kurz, ich muss da noch mal in den Fotos nachschauen. Warte, ich habe doch Fotos gemacht. Jetzt, das macht sich super in einem Audio-Podcast, oder?
Einen Moment. Genau, du zeigst das jetzt einmal in die Kamera.
Und ich zeig das den Hörerinnen und Hörern, genau. Das ist absolut kein Problem. Ah, das ist eine schlechte Winkel. Da küssen sie sich, da guckt die Karte verstört. Also es ist ja olivbräunlich und sehr kurz. Ich sehe jetzt den Bauchnabel in der Einstellung nicht, aber es könnte theoretisch doch sein. Ja.
Okay, merkwürdig. Ja, die Army als Vorreiter, was Gleichberechtigung angeht. Ne? Dann können dann Frauen noch anziehen, was sie wollen und rocken, top, bauchfreies Top und ja.
Mit Kleid in den Krieg ziehen, warum nicht?
Die Kleider jetzt gibt's jetzt nicht, aber nur von wegen die Soldaten, die Daniel aufgehoben hat, als Jackie ihn niedergeschlagen hat. Die hat ja auch ganz normal ein Uniformchen an. Also
genau.
Ne, aber auch ein Rock.
Wer weiß, das war noch die Anfangszeit hier, ja. Wir haben diese Folge geschafft und würden jetzt zur Trivia kommen, falls du nichts noch hast.
Ich baue meine ja meistens an. Also es gibt ein paar Sachen, die mir hier in der Folge aufgefallen sind. Zwei Sachen. Die eine hätte einem vorher schon auffallen können. Also ich weiß auch nicht, warum es mir in dieser Folge aufgefallen ist. Also mir kam der Gedanke die Tage generell unter. Und zwar, dass Symbiont für den Gua'uld eigentlich die falsche Bezeichnung ist. Ne? Also er unterwirft das Ding. Also eigentlich ist es ein Parasit. Also ein Schmarotzer mehr oder weniger. Ne? Also bedient sich dem Ganzen. Ne? Also die Tok'ra selber, ne? Die leben ja wirklich in der Symbiose. Beide Teile haben was davon. Der der Mensch hat ein längeres Leben, Gesundheit, hat trotzdem einen freien Willen und der Symbiont
so
hat
einfach einen
Körper. Genau, das ist ja, ja der Sinn von der Symbiose.
Genau, ne? Symbiose.
Gur-Ult selber ist eigentlich ein Hirnparasit, der dem Wirt halt seinen Willen aufdringt. Und das werde ich im Clemens auch mit dabei geben, das wird in die Shownotes kommen, da gibt es einen Artikel von der Süddeutschen. Es gibt solche Hirnparasiten, die ihrem Wirtstier ihren Willen aufdrängen, die sich dann merkwürdig verhalten. Also gerne mal reinlesen, kommt in die Show.
Und jetzt können unsere Hörerinnen und Hörer schlechter schlafen. Vielen Dank an dich an dieser Stelle. Nein, aber ist klar, dass es sowas auch gibt. Und ich glaube, später wird es auch so sein, dass einige auch sagen, okay, wir sehen die als Parasiten und andere eben handeln das anders, wie du eben schon gesagt hast. Genau, jetzt habe ich eine Quizfrage für dich. Und zwar, die letzte Folge, das haben wir ja beide jedenfalls ja so gesehen, war jetzt nicht so die Hochkultur der Sci-Fi-Unterhaltung. Was denkst du denn von der Fernsehquote? Wirkt sich das denn darauf auch aus, auf diese Folge oder nicht?
Die Leute haben bei der letzten Sci-Fi erwartet, haben keinen bekommen.
Genau, ja.
Naja, okay, das ist ja immer so ein Auf und Ab hier. In der, ne, also ich würde mal sagen, es ist circa gleich geblieben.
Sehr gut. Es ist nämlich ein bisschen nur gesunken. Die letzte Folge hatte 3,1 Millionen Zuschauer, also 9,9% Fernsehquote. Und jetzt sind wir bei 2,9 Millionen Zuschauern und 8,8%. Also du lagst goldrichtig.
Ja, es ist halt irgendwie, wir kommen ja gleich noch zur Wertung, aber also für eine Sci-Fi-Serie ist bis auf das Stargate-Thema hier nicht viel Sci-Fi vorgekommen. Also da hättest du genauso gut irgendwo auf der Erde rumreisen können und irgendein Virus irgendwas entdecken können. Ne?
Outbreak, lautlose Killer.
Ist sowas wie jetzt mit dem Coronavirus. Ne? Der taucht aus dem Nichts auf, kannte man vorher nicht.
Bekommen wir jetzt Stabwaffen von der Regierung oder, weil das muss doch auch positive Effekte haben. Nein. Spaß beiseite. Ich glaube, vorhin hast du es kurz angesprochen, so Kostenintention bezüglich dieser Folge. Und zwar kann ich dazu was sagen. Ich habe ja so Bücher gekauft und in einem stand das drin. In der ersten Staffel hier, wo wir jetzt ja sind, hat eine Folge ja im Durchschnitt, kann man sagen, 1,4 Millionen Dollar gekostet. Geht eigentlich noch, finde ich.
Ja.
Wahrscheinlich geht die Hälfte hier für O'Neill drauf, aber und ja, das, was du auch gesagt hast und ich auch eben, das ist jetzt der erste Hinweis hier, dass zwischen Sam und Jack es Gefühle geben könnte und das ist mir auch nicht aufgefallen, aber bevor O'Neill das erste Mal das Stargate betritt, streicht er so mit dem Zeigefinger da durch und macht ein Z im Ereignishorizont. Ich kann das Wort nicht aussprechen. In Filmen und Büchern ist es eben, der Buchstabe Z gilt halt hier als Zorros Visitenkarte. Das ist mir null aufgefallen. Finde ich traurig, aber ja.
Okay.
Ach so, dieses Make-up, was ja die Berührten bekommen haben mit dieser hohen Stirn und so weiter. Aus irgendeinem Grund, das weiß ich jetzt auch nicht warum, aber der Richard Dean Anderson wollte dieses Make-up nicht so tragen wie die anderen und deshalb wurde für ihn das anders entwickelt, deshalb sieht ihr da ja ein bisschen anders aus als die anderen Berührten, aber warum das genauso ist, konnte ich leider auch nicht herausfinden. Vielleicht war er an der Stelle einfach eitel und wollte da was Besonderes haben. Und ja, jetzt kommen wir zu dieser Referenz. I Love Lucy ist nämlich eine Serie, wie es aussieht, von 1951. Da sagt der Jack ja, Lucy, I'm home. Und ja, das ist eine Anspielung darauf, denn das wird da wohl in der Serie sehr oft gesagt, hier, ich bin zurück oder zu Hause. Das war der Bezug dazu. Ja, jetzt habe ich zum Schluss noch was Schönes von unserer neuen Ärztin. Die hatte nämlich ein Interview mit Steve Aramo, auch bezüglich dieser Folge. Deshalb passt es hier gut rein, finde ich. Und zwar sagte sie, was für eine angenehme Erfahrung. Der Regisseur hier, den nennt sie hier Billy Garethy, ist ein wunderbarer Mann und so unbeschwert. Bevor wir mit den Dreharbeiten begannen, sagte er zu mir, jetzt brauche ich sie wirklich, um Leben in Frasier zu bringen. Ich möchte viel jugendliche Energie sehen, wenn sie sich mit dem Problem beschäftigen. Und ich sagte dann, okay, auf jeden Fall, einige der Dialoge waren auch recht technisch und auch zungenbrecherisch, haben wir ja auch hier gehört. Ja, es geht dann noch ein bisschen weiter. Ja, meine Güte, ich fragte mich, wie es denn wohl sein wird, mit Richard Dean Anderson da als Colonel Jack O'Neill da zu arbeiten. Manchmal kann man von bestimmten Schauspielern eingeschüchtert werden. Und ich habe großen Respekt vor ihm und hat sich dann auch mit ihm angefreundet. Es gibt in dieser Episode eine rührende Szene, sagt sie, zwischen O'Neill und ihr als Dr. Frasier, in der sie sich sehr hilflos fühlt. Nach Frasier greift der O'Neill und sagt dann, experimentieren Sie mit mir. Da bekommt sie immer noch eine Gänsehaut, wenn sie daran denkt, weil Rick so großartige Arbeit geleistet hat. Also sie nennt ihn Rick. Es ist auf den Fernsehbildschirmen schwer zu sehen, aber er weint wohl auch und sie hatten ihm so rote Farbe in die Augen getan als Teil seines Make-ups und er sah auch schrecklich da aus. Es war einfach herzzerreißend, einen Arzt zu spielen und sich dann zurücklehnen und sagen zu müssen, ja, ich werde mich mit ihnen nicht darüber streiten. Wenn es ihnen so wichtig ist, dass ich mit ihnen experimentiere, um ein Heilmittel zu finden, ja, dann muss ich das wohl tun. Also sie fand da wohl ihren Einstieg in Stargate gelungen aus ihrer Sicht.
Taucht eigentlich der andere Doktor nochmal auf oder ist er wegen Inkompetenz jetzt wirklich komplett hier raus?
Das ist eine gute Frage. Ich gehe davon aus, dass er nochmal auftaucht, weil das Gesicht, als ich das jetzt neulich halt gesehen habe, dachte ich, okay, ich kenne das und wenn der nur einmal auftaucht, dann, ja, dann ich denke, der wird doch mal, ja, vielleicht die Dr. Fraser hat mal einen Urlaub oder was auch immer. Ich gehe davon aus, ja. Jetzt hätte ich hier noch ein paar Fehlerchen.
Noch mehr? Wir haben doch schon x-tausend hier.
Es tut mir leid. Ich bin da verschiedene Quellen durchgegangen und dachte, ja, ich muss jetzt nicht alle erwähnen. Also es gibt halt so Kleinigkeiten, ne, der Hammond ist wohl mit O'Neill in Isolationshaft, hätte ich jetzt fast gesagt, in dem Raum und später in der Aufnahme, ja, in dem Raum ist er nicht mehr dabei, aber ach, ja, und das hätte mir aber auch vielleicht auffallen können.
Weil das jetzt nicht unbedingt ein Fehler ist, ne? Also bitte, die experimentieren an Jack herum, ne? Also Jack könnte wieder halbwegs normal werden oder so und dann, also zwei
wilde. Ist mal einer weg.
Okay, aber.
Es gibt wohl eine Szene, wo eben auf diese besagten Stierköpfe da bei dieser Halle gezoomt wird und dann sieht man wohl für 10 Sekunden Kameraausrüstung als Schatten und die bewegen sich da an der rechten Bildseite, ist mir aber jetzt auch nicht aufgefallen. Die Hörerinnen und Hörer können jetzt gerne zurückspulen und schauen, ob das stimmt. Ist möglich, ich finde sowas passiert auch oft, das ist aber...
Ah, wobei, bei Zurückspulen fällt mir übrigens ein, so von wegen die Rückspultaste in der aktuellen Folge hat über alte Werbung geredet. Sie haben uns nicht erwähnt, aber es ging, sie haben Stargate erwähnt. Sie sagten nämlich so, sie gingen nämlich auf die Peter von Froster Werbung ein, weißt du, wo du diesen Schnitt mitten in der Szene hast, wo der Koch dann aus Deutschland immer zum, nach China oder sonst was, um irgendwas in der Küche zu holen oder sowas. Dann haben sie das auch im Stargate verglichen.
Da komme ich gerade drauf. Dann gab es noch was, also da steht ja irgendwie auf diesen Türen sind ja Bezeichnungen und auf einer fehlt halt dieses Etikett, da müsste C2 stehen und das steht jetzt nicht auf dieser Tür zum Torraum. Ich weiß nicht, ob das könnte schon sein, dass sie da das mal vergessen haben oder wird gerade renoviert, deshalb stand es nicht da. Ja, und dann wird sich halt noch beschwert, will ich nicht sagen, aber eben, das hatten wir aber auch schon erwähnt hier mit dieser Tag und Nacht, das ist sehr merkwürdig und nicht unbedingt allzu glaubwürdig gemacht. Ja, es wird noch gesagt, mit diesen thermalen Nachtsichtbrillen, das würde so auch nicht unbedingt gehen, denn es ist ja eigentlich ein Restlichtverstärker, aber man sieht teilweise da andere Farben als dieses Grün, aber das sind Feinheiten, ja.
Ja, wobei Nachtsichtgerät ist ja nicht unbedingt Nachtsichtgerät. Na, also von wegen, du kannst natürlich einen Restlichtverstärker haben, wenn es absolut zappenduster ist, siehst du natürlich trotzdem nichts, aber du könntest ja auch eine Infrarotbrille haben, was natürlich dann auch umgangssprachlich als Nachtsichtbrille, ne? Also damit würdest du wenigstens Leute sehen, ne?
Ja, dann wird noch erwähnt, als das Stargate Center angewählt wird, ja, ist es wie in anderen vielen Episoden, auch die Einstellung wird da verwendet aus SG-1, das Tor zum Universum. Und das ist wohl daran zu erkennen, dass die Geräte rund um das Tor noch mit Planen bedeckt sind. Aber habe ich jetzt auch so nicht mitbekommen. Also ich habe diese Folge im Vergleich zur letzten fast komplett durchgesehen, ein paar Mal angehalten, aber ohne viel Schnappatmung zu bekommen. Also lief so durch bei mir, ist mir nicht aufgefallen, ja.
Ja, ich habe schon relativ häufig gestoppt, ne? Dadurch, dass ich halt auch mal irgendwie die englische und die deutsche Sache dann gleichzeitig mache. Ne? Ich höre es auf Englisch, lese dann zeitgleich das deutsche Transkript und gerade am Anfang sind mir noch Sachen aufgefallen. Ne? Da musst
du ja, jetzt zum Zitat der Woche. Also aus meiner Sicht ist es jedenfalls hier Lucy, ich bin zu Hause von O'Neill und Tirk dann, ich bin nicht Lucy. Da habe ich sehr gelacht, auch wenn ich die Serie nicht kenne. Ja, das wäre mein Zitat der Woche.
Ja, das rangiert schon ganz oben, ne? Ich bin nicht Lucy. Ja.
Oder später sagt er ja auch, ja, ich kann dich hier nicht rauslassen. Dein Geisteszustand, du hast mich Lucy genannt, fand ich auch super. Ja, zum Fazit, ich glaube, ich bin jetzt wieder dran zu beginnen. Vorweg, ich habe keine Aufzählung, das ist doch schon mal etwas. Und ja, ich habe mir notiert, es wird halt besser. Und wir reisen zwar wieder mehr oder weniger in die menschliche Vergangenheit, also Stichwort Neandertaler, aber ja gut, ja, Sam ist schon wieder ja im Fokus, naja, nicht im Fokus direkt, aber indirekt wegen dem Virus. Und ja, springt da auch den Vorgesetzten O'Neill an. Also ja, ich konnte die Folge halt so gucken und im Vergleich zu Emancipation bin ich da wirklich weniger gestolpert, glaube ich, höchstens vermehrt über diese medizinischen Begriffe, die ich etwas schwierig fand. Natürlich, die Folge ist jetzt kein Oberhammer, aber ja, spielt ja auch, was wir gesagt haben, zur Hälfte oder mehrheitlich sogar nur auf dem Stützpunkt. Ja, eine solide Folge aus meiner Sicht, okay, und deshalb der Daumen hier zur Seite. Es gibt bessere, aber eben auch deutlich schlechtere. Ja, so würde ich die einschätzen.
Ich würde das ähnlich sagen. Also mein Daumen geht auch zur Seite, also, aber ja, was soll man da groß zu sagen? Also es ist eine Sci-Fi-Serie. Schwierig. Und für eine Sci-Fi-Serie kommt mir da wieder mal wieder viel zu wenig Science-Fiction drin vor.
Ja.
Na, also da sind einfach auch wieder zu viele Logiklöcher drin und aber wobei, da muss man ja sagen, es wird in den späteren Folgen auch nicht besser. Ich hatte bei Twitter die Tage auch ein bisschen die Diskussion von wegen, was will man denn von Carter erwarten, so als Sonnenzerstörerin oder sowas. Und das kommt ja ganz, ganz spät. Und die Folge ist so unlogisch, also fürchterlich. Ne, und darüber gerade jetzt stolpert man darüber, ne? So als wenn man das wirklich damals geguckt hat und sich nur so berieseln lässt, ja, okay, ne, man macht sich nicht groß Gedanken, ne? Dann wäre die Folge vielleicht auch ein Ticken besser bewertet. Aber jetzt, wenn man das Ganze so ein bisschen auch aus der Betrachtungsweise eines Podcasters heraus sich anguckt.
Mit Abstand.
Oh, muss ich ja, genau, mit Abstand. Muss ich halt ehrlich sagen, also mit viel Wohlwollen ist der Finger in der Mitte. Aber dadurch, dass wir nur oben, unten und links, rechts haben, ist der mittig. Das ist. Also es war nichts Besonderes. Es war wieder sehr Kammerspielartiges. Ja, actiongeladen war das jetzt auch nicht. Sonderlich. Nee, also die zwei Szenen, wo jetzt ein paar Wilde da ankommen. Was natürlich schön fand, die Einführung der Person Fraser, also des Charakters Fraser. Ich mag sie unheimlich gerne als Schauspielerin. Das ist schon sehr, sehr nett.
Endlich mal einen guten Arzt vor Ort hier.
Ja, so ein bisschen der Running Gag natürlich, jetzt die letzten zwei Folgen. Ja. Carter ist wieder irgendwie anzüglich drauf, diesmal zwar ungewollt, aber vielleicht war sie auch immun. Also von wegen, man hat sie ja auch nicht gesehen, dass sich irgendwie ihr Aussehen verändert hat in den ganzen Szenen. Nee. Also von wegen, vielleicht hat sie auch nur gespielt und hat sich dann die Chance genutzt. Carters erotische Weltraumabenteuer.
Vorwand.
Ja, sonst gibt es groß zu dieser Folge gar nichts mehr zu sagen.
Ja, ich glaube, dann wären wir schon wieder am Ende und würden uns wieder über eure Meinung, ja, erstens zu dem Podcast natürlich freuen und auch, wie ihr diese Folge findet. Und natürlich, wenn ihr weitere Sachen noch bestimmt auf Lager habt, Fun Facts oder ähnliche Sachen, dass ihr uns die doch gerne mitteilt über die üblichen Kanäle.
Ja, ne, also von wegen, ne, lasst uns ein Like da, abonniert uns, empfehlt uns weiter und uns bleibt an dieser Stelle halt euch nur einen schönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, wann auch immer, wo auch immer ihr uns hört, zu wünschen.
Ich habe noch was, ein kleines Bonbon. Ich habe es natürlich fast vergessen, aber ich muss hier mal kurz in meinen Browser klicken. Ich will ja nichts Falsches hier erzählen. Der gute Joseph Malozzi, also auch Stargate, ja, Regisseur und Showrunner etc., hat nämlich auf Twitter etwas gepostet. Das habe ich auch nur gefunden, weil das gute Stargate-Wiki mich darauf hinwies. Aus dieser Folge gibt es eine, ja, Konzeptart, eine Konzeptzeichnung von einer, ja, Steinschleuder. Und die würden wir dann auch mit in die Shownotes packen. Könnt ihr euch dann ansehen.
Sind wir jetzt wirklich durch?
Von mir gibt es nichts mehr. Alles gut.
Ja, dann, wie gesagt, ich hatte mich schon verabschiedet. Willst du noch ein paar Final Words, Last Words?
Uns freut es, dass der Podcast so gut angenommen wird und auch von den Abonnenten, empfehlt es weiter und ja, bewerten könnt ihr uns auch, das hatte ich glaube gar nicht erwähnt, auf iTunes. Ja, hört dann gerne wieder in 2 Wochen rein. Macht's gut, ciao.
Ciao, ciao.